Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TACHOcast. Ihr hört den Profi-Talk zu Lenk- und Ruhezeiten mit Götz Bob und Sascha Walter. Diese TACHOcast-Folge wird unterstützt von Fleetco, die vollständige Softwarelösung für Logistik und Unternehmensflotten.
Sascha.
Hallo Götz, guten Morgen.
Hi.
Na?
Wunderbar.
Jetzt geht's los, Folge 1 unseres Podcasts. Ja.
Ganz genau.
Super. Endlich ist es soweit.
Der TACHOcast startet.
Ja, in die erste Folge hinein. Wir wollen mal sehen, wen wir alles so damit erreichen können.
Ja.
Ne, mit unseren Themen. Womit starten wir?
Wir machen heute das Thema Nachweisführung. Also es geht um manuelle Nachträge, es geht um große Aufzeichnungslücken, um das EU-Formblatt. Da gibt es immer viel zu reden drüber, da gibt es immer viel zu schulen darüber. Da machen sehr viele Leute alles falsch oder in Teilen falsch oder sie machen es gar nicht
In den Schulungen schalten den Kopf ab, weil sie nicht mehr wissen, was sie machen müssen danach.
Genau.
Der
Standard ist Karte stecken und dann 5 oder 6 Mal OK drücken. Ja.
Ja.
Das läuft im Regelfall darauf hinaus, dass das die Nachweisführung ist, die der Großteil der Betroffenen praktiziert.
Ja.
Meiner Meinung nach auch egal, ob die jetzt nur abends die Karte rausgenommen haben und morgens wieder stecken, sofern sie das überhaupt tun. Oder ob sie 4 Wochen nicht gefahren sind und zwischendurch im Büro gearbeitet haben, im Lager gearbeitet haben, 2 Wochen krank waren, 1 Woche Urlaub hatten, wieder krank waren und dann ins Unternehmen zurückkehren. Egal. Es ist eigentlich immer das Gleiche.
Ja, mein Nachtrag muss ja immer als Ruhezeit machen.
Genau. Es gibt keinen anderen Nachtrag als den von Ruhezeit.
Ja, genau. Dadurch natürlich wahnsinnige Nachteile entstehen. Also außer mal, dass es sowieso rechtlich nicht richtig ist, aber auch Nachteile für den Fahrer.
Ja.
Das wollen wir mal besprechen heute.
Mhm.
Dann würde ich sagen, legen wir los, ne?
Genau. Also ein Punkt, der mir gleich noch einfällt, ist das Thema. Wir haben ja nicht nur die digitalen Fahrtenschreiber, sondern auch noch die Tageskontrollblätter und die Tachoscheiben, also die analogen Fahrtenschreiber. Ich denke, wir starten jetzt einfach mal mit dem Thema digitale Fahrtenschreiber, weil das halt die große Masse ist. Aber hinten raus sollte man auf jeden Fall auch noch auf das Thema eingehen. Wie mache ich das, wenn ich nur Tageskontrollblatt fahre, wenn ich nur analog fahre? Und dann haben wir natürlich auch noch das Thema Mischverkehr. Also wenn ich morgens. Ich fahre montags mit einem digitalen Fahrtenschreiber, dienstags mit einem Tageskontrollblatt, mittwochs mit einem analogen Fahrtenschreiber. Das sind ja die wildesten Konstellationen möglich. Und da sollten wir uns, denke ich, auch noch drüber auslassen, oder?
Ja, machen wir.
Mhm.
So, womit müssen wir beginnen? Wir müssen natürlich wie immer mit der rechtlichen Grundlage beginnen.
Ja.
Heißt also, wir müssen uns eine Verordnung heraussuchen, wo im Grunde die Bedienung des Fahrtenschreibers durch das Fahrpersonal geregelt ist. Somit kommen wir ja auf die EU-Verordnung 165/2014.
Aha.
Und gehen dann in den Artikel 32 hinein, ordnungsgemäße Benutzung der Fahrtenschreiber.
Ja.
So, wer ist denn überhaupt verantwortlich, ne? Das müssen wir ja erstmal klären. Und laut Artikel 32 ist es der Verkehrsunternehmer und die Fahrer. Die sorgen für ein einwandfreies Funktionieren und die ordnungsgemäße Benutzung des digitalen Fahrenschreibers sowie der Fahrerkarte. So ist der Gesetzestext.
Ja,
was bedeutet
übrigens,
das?
Entschuldigung, ist im nationalen Recht übrigens gespiegelt. Da ist es, glaube ich, Paragraph 2 Fahrpersonalverordnung, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da geht es nämlich um das gleiche Thema. Also Benutzung, Bedienung, Aufzeichnung von Tätigkeiten in unterscheidbarer Form, um es mal ganz allgemein darzustellen.
Ja. So, was bedeutet das Ganze denn überhaupt? Das müsste man ja erstmal klären, ne? Also, um es einfach zu sagen, der Fahrer ist die einzige Person, die weiß, was er aktuell tut oder was er gemacht hat, bevor er die Fahrerkarte gesteckt hat. So.
Mhm.
Und somit ist es ja im Grunde dann so, dass der Fahrer diese Zeiten dokumentieren muss. So. Welche Zeitgruppen hat er oder welche Möglichkeit hat er? Er kann sagen, er hat eine Pause gemacht, also Ruhezeit. Er kann sagen, er hat Tätigkeiten durchgeführt. Er kann eine Wartezeit gehabt haben, also sprich eine Bereitschaftszeit. Das wäre möglich.
Genau, es gibt ja auch die Aussage, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, in den nationalen Anwendungshinweisen, also ist eine minutengenaue Aufzeichnung mal grundsätzlich gefordert. Das funktioniert natürlich bei den Aufzeichnungsformen, wo ich auch eine minutengenaue Auswahl treffen kann, sozusagen. Beim Tageskontrollblatt, beim analogen Fahrtenschreiber kommen wir ja noch dazu im Detail, aber da ist es natürlich etwas anders, weil ein Tageskontrollblatt bietet mir ja nur die Möglichkeit, in Viertelstundenblöcken aufzuzeichnen. Also da wird es etwas ungenauer, aber beim digitalen Fahrtenschreiber ist es definitiv so, dass wenn ich jetzt halt, also Beispiel, wir haben die Fahrerkarte gezogen um 16.30 Uhr, haben dann noch bis 16.50 Uhr gearbeitet, sind dann in die Tagesruhezeit übergegangen bis zum nächsten Morgen um 6.30 Uhr, waren dann bis 7 Uhr mit anderen Tätigkeiten beschäftigt und haben um 7 Uhr das Fahrzeug übernommen. Dann wären das sozusagen jeweils jetzt diese Zeiträume, die nachgetragen werden müssten, sprich Arbeitszeit nach Kartenentnahme, Ruhezeit bis zum nächsten Morgen und dann mit Arbeitsbeginn um 6.30 Uhr, Arbeitszeit bis 7 Uhr und dann ist ja praktisch die Nachweisführung beendet, weil dann finden ja Live-Aufzeichnungen über den Fahrtenschreiber statt.
So, woran man natürlich auch da wieder denken muss, dass es ja nicht nur darum geht, welche Tätigkeit habe ich durchgeführt. Ne, wenn man also nicht also jetzt sage, ich habe um 6.30 Uhr meine Arbeit begonnen, meinetwegen im Betrieb. Ich bin im Büro gewesen, um die Papiere zu holen für den Tag, den Schlüssel zu holen. So, dann ist das natürlich schon eine Arbeitszeit. Mhm. Aber auch hier ist es natürlich dann wichtig, dass der Fahrer seinen Arbeitstag beginnen lässt. Und zwar dafür braucht er ja die Landeingabe. Mhm. Ne, die ansonsten, wenn er sie nicht manuell eingibt, ja erst zu dem Zeitpunkt kommt, wo er die Karte steckt.
Ja. Also machen wir gleich noch.
Ja, wir gehen mal gleich noch drauf ein. Das ist ja
auch ein super komplexes Thema, was man eben auch noch sagen muss, wenn wir mehr so von den rechtlichen Grundlagen herkommen. Es gibt also auch eine klare rechtliche Vorgabe, ich glaube Artikel 34 jetzt in dieser 165-14, der sagt, ich muss die Fahrerkarte stecken, sobald ich ein Fahrzeug übernehme. Das ist auch noch wichtig. Also es ist auch, da geht es ja nachher, wir schweifen schon wieder ab, aber da geht es ja auch um so Themen wie Abfahrtskontrolle. Also ich kann ja eine Abfahrtskontrolle nur an einem Fahrzeug machen, das physisch vor mir steht. Das heißt, ich habe das Fahrzeug schon übernommen. Das heißt, ich kann also nicht erst eine Abfahrtskontrolle machen und dann die Fahrerkarte stecken, sondern ich muss die Abfahrtskontrolle letztlich immer live aufzeichnen, zumindest an einem Kraftfahrzeug, weil das erste Thema ist Karte stecken. Und dann geht's weiter. Und im Zuge des Kartesteckens mache ich natürlich diesen Nachtrag, den wir jetzt gerade hier angedeutet haben. Also diese Nachweisführung findet immer im direkten Zusammenhang mit der Übernahme des Fahrzeuges statt. Und jetzt kannst du gerne was zum Thema Landeingabe sagen.
Ja, die Frage ist erstmal, wofür brauchen wir die Landeingabe? Also in den Schulungen ist es so, dass man merkt, oder die Erfahrung zeigt es, Fahrer, ja, die können mit der Landeingabe gar nicht so wahnsinnig viel anfangen. Also sie denken, naja, aber es ist doch egal, wo in welchem Land ich bin. Ja, aber es geht ja eigentlich gar nicht unbedingt um das Land, sondern es geht ja darum, dass sie sagen, okay, wann war denn dein Arbeitsbeginn? Also wann hast du an deiner Stempeluhr angestempelt? Mhm. Also ich versuche den Fahrern das so zu vermitteln und sagen, okay, der digitale Fahrtenschreiber ist deine Stempeluhr. So, du stempelst deinen Arbeitstag an und du stempelst ab. Dafür brauchst du die Landeingabe.
Ja.
So, und dann muss man natürlich wieder hergehen und sagen, okay, welche Version eines Fahrtenschreibers ist in deinem Auto? Weil es kann ja auch passieren, dass du zweimal Landeingabe eingeben musst. Ne? Da müsste man natürlich auch darauf eingehen, dass man sagt, ja, dann wäre es ja meinetwegen, dass die Geodaten gesetzt werden. Also wo war denn dein Arbeitsbeginn? Wo hast du dich da befunden? Also wieder sehr, sehr komplex das Ganze.
Genau, an der Stelle können wir ja kurz mal klarstellen. Also es gibt die erste Generation digitaler Fahrtenschreiber. Die waren bis Sommer 2019 oder Juni 2019 in der Erstausrüstung. Die haben nicht eine Ortskoordinate gesetzt in den digitalen Daten, sondern die haben eben nur ein Landespiktogramm gespeichert. Also wenn ich dort Deutschland oder Frankreich eingegeben habe als Landbeginn, Landende, stand halt einfach D oder F oder welches Länderkürzel auch immer. Mit dem Wechsel dann auf die intelligenten, sogenannten intelligenten Fahrtenschreiber, also Generation 2, da haben wir jetzt ja tatsächlich ein GNSS-Signal, ein GPS-Koordinate, einen Ortspunkt in Breiten- und Längengraden ausgedrückt und der wird ja dann gespeichert in den Daten.
Das heißt, ich kann also genau sehen auf einer Karte, ich kann also diese Daten nehmen.
Ja.
Viele Softwareprogramme haben diese Karte mittlerweile integriert in ihre Software.
Mhm.
Am Anfang war es so, musste man die Daten rausnehmen und dann separat in so eine Karte einfügen. Mittlerweile wird es mit angezeigt, wo man dann natürlich auch die Frage stellen kann, naja, wie bist du da eigentlich hingekommen, wenn du also gestern Abend an einem ganz anderen Ort die Karte rausgezogen hast, meinetwegen in Deutschland und am nächsten Tag bist du in Belgien, dann würde ich dich ja fragen, wie bist du da hingekommen?
Ja, das ist auch ein interessanter Punkt, können wir kurz abschweifen, finde ich nämlich spannend, das mal darzustellen. Es gibt ja diese Regelung im Artikel 9 der 561/2006, wo es darum geht, wenn ich zu einem Fahrzeug anreise oder von dem Fahrzeug zurückreise, sozusagen an meinen Wohnort, wenn das Fahrzeug nicht an der Betriebsstätte abgestellt ist. Und das hat natürlich ganz viele Facetten. Da geht es einmal darum, einfach die Schutzvorschriften hochzuhalten, weil wenn ich jetzt noch Reisezeiten habe, um zum Beispiel mit einem PKW erstmal zu meinem LKW, zu meinem Omnibus zu fahren, um den dort zu übernehmen, geht es also darum, da war ich schon am Arbeiten. Genauso nach Ende der reinen Tätigkeit im LKW, im Omnibus, wenn ich da noch weiter dann fahren muss mit einem PKW. Also das ist einerseits das Thema, das geht dann ja auch um die Straßenverkehrssicherheit, um den Arbeitnehmerschutz. Das zweite Thema, weiß ich gerade gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Man hat so viele Themen bei dem Fahrpersonalrecht. Egal, also es geht eben darum, der Arbeitstag eines Fahrers soll realistisch abgeschätzt werden. Und da macht es natürlich einen Riesenunterschied jetzt, ob ich einen alten Fahrtenschreiber eingebaut habe, der mir bei der Landeingabe nur ein Länderkürzel hinterlegt, oder ob ich eben ein neueres Gerät habe, das dann hinter diesen Ortspunkt, den ich da eingebe, auch entsprechende Geokoordinaten setzt. Weil dann wäre natürlich in einer Kontrolle, Klammer auf, macht keiner, Klammer zu, also keiner der Kontrollbeamten, zumindest ist mir noch nie über den Weg gelaufen und in Großkontrollen, an denen ich schon teilnehmen durfte, habe ich das auch immer mal wieder angesprochen. Die haben mich nur mit großen Augen angeguckt, was das denn für eine Regelung sei, davon würden sie zum ersten Mal hören.
Ja.
Jedenfalls lässt sich also nachvollziehen, wurde das Fahrzeug jetzt an der oder einer Betriebsstätte des Unternehmens übernommen oder stand das Fahrzeug 500 Meter, 5 Kilometer oder 100 Kilometer entfernt in dem Moment, wo es übernommen wurde? Und das muss eben den Fahrern, / den Verantwortlichen im Unternehmen klar sein, dass es im Zweifel in die Binsen gehen kann oder dass es halt festgestellt werden kann, wenn hier eben diese Orte abgewichen haben und der Fahrer dann aber das nicht nachgetragen hat. Ja?
Wobei da sind wir ja auch bei der Nachweisführung.
Genau. Und da ist auch wieder eine tiefe rechtliche Schwäche in dem ganzen System. Aber ich schweife jetzt tatsächlich zu weit ab. Nur kurz der Hinweis, da kommt jetzt ein Fahrer, der lebt in Serbien, hat dort seinen Lebensmittelpunkt, reist dann an zu seiner Betriebsstätte im Ruhrgebiet, fährt also tausende Kilometer im Zweifel mit dem Fahrzeug von seinem Wohnstandort zum Unternehmensstandort. Diese Fahrt wäre rechtlich gesehen Freizeit. Ja, das zum einen. Fährt jetzt einer, der in Dortmund arbeitet, aber in Essen lebt, von Essen nicht nach Dortmund, sondern nach Bochum, weil dort das Fahrzeug abgestellt ist. Also Arbeitgeber sitzt in Dortmund, Fahrzeug steht aber in Bochum, Fahrer wohnt in Essen. Dann müsste er diese, keine Ahnung wie viele Minuten das dann sind, ich sage mal eine halbe Stunde, müsste er dann nachtragen als Arbeitszeit. Ja, der aus Serbien kommt, muss nichts nachtragen, beziehungsweise kann das seiner, er muss es nachtragen, wie wir jetzt ja gerade besprechen. Er muss es aber als Freizeit nachtragen, weil es eben direkt an die Betriebsstätte ging, seine Anfahrt. Während der andere, der nur eine halbe Stunde angereist ist, der müsste es im Zweifel als Arbeitszeit dokumentieren. Obskure Situation, ist dem EU-Gesetzgeber bekannt, aber wir hatten gehofft, dass durch das Mobilitätspaket da eine andere Regelung kommt. Zum Beispiel eine Umkreisregelung, ja, dass man sagt, wenn man innerhalb eines Umkreises von 100 Kilometer Luftlinie an das Fahrzeug anreist, dass es dann noch der Privatsphäre zuzurechnen ist. Und darüber hinaus ist es dann eben aktive Tätigkeit, Arbeitszeit im Regelfall. Hat niemand interessiert. Ja, jetzt bin ich weit abgedriftet, aber wir kehren jetzt zurück zu unserem eigentlichen Punkt.
Ja gut, aber wir haben ja, wie gesagt, wir haben ja viele ausländische Transportunternehmen, die im Grunde, ich sage jetzt mal, das ganze Jahr hier in Deutschland fahren.
Mhm.
Zu Weihnachten gibt es wohl in Köln eine riesen Fläche. Da werden die Fahrzeuge abgestellt, dann kommen die Busse und bringen die Fahrer in ihr Heimatland zurück. Und im neuen Jahr geht das Ganze wieder andersrum.
Genau.
Der Bus kommt und bringt die Fahrer wieder nach Köln zu ihren Fahrzeugen. So, dann stellt sich ja die Frage, was also die Nachweisführung der Tätigkeiten anbelangt. Naja, als was müsste denn der Fahrer jetzt überhaupt eingeben? Ne? Mhm. Ist diese Fahrt mit dem Bus, was ist das? Ist das Ruhezeit? Ne? Also auch hier ist der Fahrer verpflichtet, dementsprechend die richtige Nachweisführung durchzuführen.
Genau, also wir können es ja nur mal kurz breitreten. Es gibt da eine Leitlinie der EU-Kommission. Ich weiß nicht, welche Nummer es ist. Das können wir mal noch rausfinden und im Zweifel hinterlegen wir das noch in den Shownotes. Ja, da ist drin formuliert, also das ist ja immer alles sehr schwammig formuliert, aber man kann das mit einem gewissen Brustton der Überzeugung letztlich so rauslesen, wenn der Fahrer selber aktiv ist, im Sinne, er fährt ein Pkw, das kann ja auch so ein Kleintransporter sein.
Ich rein.
Ja.
Das ist die Leitlinie Nummer 2.
Perfekt.
Ende. Ja. Erfassung der Zeiten, die ein Fahrer ordnet, um sich an einen Ort zu begeben, bei dem es sich nicht um den üblichen Ort der Übernahme oder Übergabe eines in den Geltungsbereich der Verordnung EG Nummer 561/2006 fallenden Fahrzeuge handelt.
Genau. Wunderschön formuliert. Daraus kann man rauslesen, ist der Fahrer aktiv tätig, also hinterm Steuer, sage ich jetzt mal, als Fahrer dieses PKWs, dann wäre es Arbeitszeit. Wäre er nur passiv anwesend als Beifahrer, also guckt er die ganze Zeit zum rechten Seitenfenster raus und beobachtet die schöne Landschaft, dann könnte er es als Bereitschaftszeit dokumentieren. Auch wenn das Gesetz, also die Verordnung im Artikel 9, nur von Arbeitszeit redet, hat die EU-Kommission über diese Leitlinie Nummer 2 dieses Thema hier mit reingebracht. Ist für mich in Ordnung, weil beides Mal beginnt der Arbeitstag, ja, in Serbien zum Beispiel. Also ob der Fahrer jetzt aktiv fährt, selber hinterm Steuer sitzt oder nur auf dem Beifahrersitz sitzt und Bereitschaftszeit aufzeichnet, durch das, dass er dann diese Bereitschaft, also was heißt aufzeichnet, er zeichnet ja gar nichts auf, es geht darum, was er nachträgt. In beiden Fällen beginnt die Arbeitswoche dann in Serbien und nicht erst hier im Ruhrgebiet. Und in beiden Fällen führt es dazu, dass er, wenn er dann hier angekommen ist, nach 15 Stunden Fahrt eben nicht direkt in eine Tageslenkzeit übergehen kann, direkt den ersten Arbeitstag starten kann, sondern dadurch, dass er ja schon einen 24-Stunden-Zeitraum gestartet hat, durch den Nachtrag vom Start in Serbien aus, muss er erstmal eine Tagesruhezeit machen, bis er dann seinen eigentlichen Job angehen kann. Und das ist für mich in Ordnung. Und ich habe jetzt sogar ein Positivbeispiel gehabt. Bei einem Audit war ich bei einem recht großen Frachtführer in Hessen und die haben eine ganz klare Regelung, was das anbelangt, weil die haben einen Haufen Fahrer vom Westbalkan, die haben einen Haufen Fahrer aus Polen und haben eben genau diese Situation, dass die Fahrer dann in diesem 3+1-System zum Beispiel aktiv sind, also 3 Wochen arbeiten und dann eine Woche Heimaturlaub. Und die machen das ganz klar, dass die Fahrer, die müssen am Sonntag, wie war das? Ich glaube Sonntag bis 9 Uhr morgens müssen die da sein, um dann noch sicherzustellen, dass die eben hier eine Tagesruhezeit einlegen können, bevor die dann ihre Tour beginnen am Montag sozusagen.
Ja, macht ja viel Sinn.
Genau, aber man ist doch immer wieder überrascht, weil du siehst ja viel im Alltag, was bei den Unternehmen so läuft und was geregelt ist, was nicht geregelt ist. Und das hat mich doch sehr positiv beeindruckt. Die hatten da wirklich eine schriftliche Ausarbeitung dazu in mehreren Sprachen, dass es also die Fahrer auch in ihrer Muttersprache verstehen können, worum es an der Stelle geht. Die haben sogar Alkoholkontrollen gemacht und alles Mögliche. Also da war ich richtig baff, wo ich das gesehen habe, weil ich es nie erwartet hätte, gerade bei dem Unternehmen. Ja, wir wollen nicht auf Einzelfälle eingehen, aber das hat mich wirklich ja, gewundert
Nein,
und
aber
positiv.
man muss denen das erklären, weil so weit denken die erstmal gar nicht, ne? Also für die gibt es ja nur die, ich sage jetzt mal, allgemeinen Lenk- und Ruhezeiten. Also die gehen ja gar nicht in die Tiefe hinein. Und wenn man denen das erklärt hat, bekommen sie ein Verständnis. Das heißt nicht, dass sie das erfreut, ganz klar, aber sie bekommen ein Verständnis dafür. Und man muss auch weitergehen. Also ich bin auch der Meinung, wir reden bei den Schulungen reden wir oft über Kontrollen. Aber die Kontrolle ist ja nicht das Schlimmste, was passieren kann. Wir müssen ja eigentlich weitergehen und sagen, okay, was würde denn nach einem Unfall passieren? Also da, ich erwische mich selber immer dabei, dass wir sagen, ja, wenn eine Kontrolle passiert, aber die Wahrscheinlichkeit, in eine Kontrolle zu kommen, na ja. Aber was ist, wenn ein Unfall passiert ist? Das heißt, wenn es einen Schaden gab, dieser Schaden muss beglichen werden von irgendeiner Versicherungsgesellschaft. So, wir wissen alle, die wollen sowieso nicht bezahlen. Und wie weit würden die dann gehen? Vielleicht passiert ja auch gar nichts. Also, nicht? Aber es wäre falsch herzugehen und sagen, na ja, also da wird schon nichts kommen. Das wird schon alles nicht auffallen. Falsch. Wir müssen hergehen und sagen, bei all den rechtlichen Spielregeln, die wir haben, ob sie sinnvoll sind, ob sie nicht sinnvoll sind, ob sie gut sind, ob sie schlecht sind, egal. Ne? Aber wir haben sie und wir müssen uns dran halten. So, und
Genau.
was würde passieren, wenn du dich nicht dran hältst? Und dann kommt der Unfall und sagen, okay, ne, du hättest doch aber dies und jenes machen müssen, dass es nicht passiert. So, und was hätte das zur Folge?
Genau, bei mir ist es immer der Spruch, wir müssen es vom Ende her denken. Und da gibt es ja ganz viele Beispiele. Und jeden Tag passiert irgendwo irgendwas. An dem Tag wird einer von seinem Mitnahmestapler zerquetscht. Am nächsten Tag fällt einer aus dem Führerhaus und bricht sich die Beine. Ja, also jeden Tag passiert irgendwo irgendwas. Und das ist reine Statistik. Irgendwann kommt das Thema zu mir zurück. Das mache ich zum Beispiel auch immer im Kontext Führerscheinkontrollen. Ja. Wenn die Unternehmen dann meinen, ja, das reicht doch, wenn wir das zweimal im Jahr machen. Ja, das reicht im Zweifel, wenn ihr das zweimal im Jahr macht, um euch vor Gericht zu entschulden, sozusagen, also zu exkulpieren, wie die Juristen so schön sagen. Aber es geht ja immer um viel mehr. Es geht ja immer um das Schicksal, das dahinter steckt. Da kommt jemand zu Tode im Zweifel. Dann stehe ich in der Lokalzeitung, heißt hier, Fahrer vom Unternehmen so und so, war ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Ja, das sind diese Themen, die dann noch drüber stehen, über den rechtlichen Pflichten. Und ja, die Punkte, die du angesprochen hast mit den Versicherungen, mit anderen Institutionen, mit den Berufsgenossenschaften. Ich habe die Staatsanwaltschaft im Haus im Zweifel, die stellt mir unangenehme Fragen. Da muss ich Antworten liefern können, beziehungsweise wenn ich die Antworten nicht liefern kann, dann zeige ich ja, dass ich mich einfach um das Thema nicht gekümmert habe, dass ich meiner Verantwortung nicht gerecht geworden bin. Und dann ist es ja auch vollkommen richtig, dass diese Person dann kräftig auf den Frack kriegt, um es mal ganz platt zu sagen.
Und dann kommen wir auch wieder zurück zu der 165/2014. Wer ist verantwortlich? Wir haben den Fahrer, haben wir gesagt, und wir haben den Unternehmer. So, das heißt, der Unternehmer ist jetzt dazu verpflichtet zu prüfen, macht der Fahrer eigentlich alles richtig? Das heißt, also bedient der Fahrer den Fahrtenschreiber ordnungsgemäß? Das ist seine Aufgabe. Ob er das selber macht? Oder ob es an einen Dienstleister abgibt, darum geht es nicht. Aber der Unternehmer, da kommst du jetzt ins Spiel. Du musst das Ganze prüfen, dass der Fahrtenschreiber ordnungsgemäß benutzt wird. Problem in der Praxis ist, dass der Unternehmer noch weniger Ahnung hat als der Fahrer, weil er ja nie, er ist ja gar nicht dazu verpflichtet, nehmen wir mal das Berufskraftfahrer-Aktuationsgesetz, er ist nicht dazu verpflichtet, an diesen Schulungen teilzunehmen, wo er eventuell die Hinweise dazu bekommt. Ja,
Er hat einmal eine fachliche Eignung erworben. Im Jahr 1985 hat er die fachliche Eignung bei seiner IHK erworben und seitdem braucht der Verantwortliche im Unternehmen keinerlei Weiterbildungen besucht haben, muss sich nicht auf den aktuellen Stand gebracht haben, ist lebenslänglich fachlich geeignet. Das ist schon eine obskure Situation.
So, und dazu zählt ja nicht nur der Unternehmer direkt, also der Eigentümer des Unternehmens, sondern die Disponenten sind damit bei, ne?
Genau. Der Verkehrsleiter, die Disponenten.
Ja. Genau.
Also die untersten Glieder in der Kette, die müssen beschult werden. Über die Qualität lassen wir uns hier nicht aus in der Fläche. Und der Rest im Unternehmen, der kann machen, was er will. Großartig. Ja. Also wir haben jetzt festgestellt, die müssen nachtragen, die müssen die Tätigkeiten wahrheitsgemäß erfassen, die müssen genau das erfassen, was gewesen war. Das ist im
Grunde jede Minute.
Genau, das ist im EU-Recht und das ist auch im nationalen Recht. Also wer es nachvollziehen möchte, soll doch mal den Paragraph 20 Fahrpersonalverordnung anschauen. Da ist auch diese Unternehmerverpflichtung nochmal ganz explizit dargestellt, dafür zu sorgen, dass die Fahrer diese Tätigkeiten erfassen. Ist natürlich auch ein zentraler Punkt, um nachher die Bußgeldnormen umsetzen zu können. Also ich muss ja irgendwo dem Unternehmer in dem Fall auch klar gesagt haben, es ist nicht nur Aufgabe des Fahrers, das zu tun, sondern du, lieber Unternehmer, musst dafür Sorge tragen, dass.
So. Was mir auch gerade wieder dazu einfällt, ist ja auch, wenn diese Nachweisführung nicht stattfindet, also die Nachträge, das durch den Fahrer nicht durchgeführt werden. Mhm. So, und man würde jetzt so einen Datensatz nehmen, der Fahrerkarte liest sie wieder ein. So, auch hier würde eventuell, als was wird jetzt dieser nicht durchgeführte oder die nicht durchgeführte Ruhezeit, also dann steht da ja, Nachtrag wurde nicht durchgeführt für den Zeitraum von bis.
Ja.
Ne, aber als was wird denn diese Lücke jetzt gewertet?
Hängt vom Einzelfall
diese
ab.
Diese Lücke, viele Programme nehmen diese Lücke, diesen nicht durchgeführten Nachtrag und sagen, okay, dann war das eine Ruhezeit.
Ja.
Kann oder ist für mein Verständnis ja auch nicht richtig. Ich kann es gar nicht werten. Nee. Ich muss sagen, es war, der Nachtrag fehlt, zack, fertig, aus. Ich kann es weder als das werten, noch als das werten, weil ich weiß es ja gar nicht.
Ja, ich brauche im Endeffekt, also wenn ich es ernsthaft betreibe, zum Beispiel wenn ich jetzt Behördenmitarbeiter wäre, dann würde ich eben sagen, ich hätte da gern vom Unternehmen einen Nachweis, was in der Zeit passiert ist. Ja,
ja.
Das wäre dann sozusagen
genau.
Die höchste Stufe. Aber wir haben ja zum Beispiel auch im Arbeitszeitgesetz, in dem 21a, steht ja explizit drin, dass das Unternehmen eine betriebliche Arbeitszeitaufzeichnung anfertigen muss. Und wenn dann die Aufzeichnungen über den Fahrtenschreiber oder über das Tageskontrollblatt oder was auch immer unvollständig sind oder eben solche Nachtragslücken zum Beispiel enthalten, dann wäre es meines Erachtens nach A möglich beziehungsweise B gefordert, dass das Unternehmen eben über diese betriebliche Arbeitszeitaufzeichnung darlegen kann, wie hat denn dieser und jener Mitarbeiter in dem und dem Zeitraum gearbeitet.
Ja.
Gut, also wir haben den Regelfall. Das heißt, der Regelfall ist unser Berufskraftfahrer, was auch immer das bedeutet. Also wir sagen mal, der Regelfall betrifft jene Leute, deren Tätigkeit so aussieht, dass sie eben jeden Tag, jeden Arbeitstag oder fast jeden Arbeitstag ein aufzeichnungspflichtiges Fahrzeug lenken. Da entstehen also verschiedene Aufzeichnungslücken dann, beziehungsweise müssen Aufzeichnungslücken gar nicht entstehen, weil es ist ja nicht verboten, die Fahrerkarte gesteckt zu lassen. Sprich, bei einem Fahrer, der immer das gleiche Fahrzeug fährt, das gibt es ja in vielen Unternehmen, dass es eine fixe Zuordnung Fahrer-Fahrzeug gibt. Das heißt, er fährt immer mit dem gleichen LKW oder Omnibus, der könnte die Fahrerkarte gesteckt lassen über Nacht, müsste dann natürlich auch wieder bedienen, müsste die Landeingaben machen, was aus meiner Wahrnehmung genau der Punkt ist, der in dem Regelfall nicht funktioniert, sondern was sie noch hinkriegen, ist dann auf Ruhezeit stellen, sofern der Fahrtenschreiber das nicht schon selber macht, durch Zündung aus. Aber dann wird die Landeingabe vergessen. Sprich, am Abend, sage ich jetzt einfach mal, zum Feierabend, wann auch immer der liegt, und zum Arbeitsbeginn dann, nach der Ruhezeit, wird keine Landeingabe gemacht und dann haben wir da schon mal einen Verstoß realisiert sozusagen.
Jetzt, Jetzt muss ich da nochmal gerade nachfragen. In deinem Beispiel stand das Auto jetzt auf dem Betriebshof oder bei Ihnen zu Hause oder stand das Auto mit dem Fahrer irgendwo auf dem Parkplatz oder wo war das Auto jetzt?
Genau, da ist die Variante, ist jetzt, kommen natürlich alle noch dazu.
Weil der Betriebshof zum Beispiel, also ich vermittle das so, dass wenn das Auto auf dem Betriebshof steht, das ist zwar dein Auto, weil du sagst es ja, wenn das sein festes Auto ist, könnt ihr ja die Fahrerkarte stecken lassen. Und das Auto steht jetzt auf dem Betriebshof. Wäre für mich, für mein Verständnis, ein bisschen kritisch, weil es wäre denkbar, es gibt immer einen Ersatzschlüssel. Und vielleicht kommt jemand vom Lager, der das Auto vorlädt, das Auto fährt in der Werkstatt oder der Chef möchte nochmal irgendwas machen, was auch immer, möchte auch mal wieder LKW fahren. So, und jetzt steckt die Fahrerkarte im Fahrtenschreiber drin, der Fahrer ist zu Hause in seiner wohlverdienten Ruhezeit und irgendjemand fährt also dieses Auto jetzt mit seiner Fahrerkarte. Das wäre für mich ja der Super-GAU.
Genau, und das ist ja nicht
deswegen,
nur theoretisches.
Deswegen nochmal gerade die Frage.
Genau, ist ja nicht nur Theorie, sondern ist ja Praxis. Also ich habe das so oft in Daten gesehen, da steht der LKW, der steht da über Nacht einfach von Montag auf Dienstag 6-7 Stunden und plötzlich zack, 3 Minuten Lenkzeit. Dann wieder 4 Stunden Ruhezeit. Ja, also das haben wir ja ständig und dauerhaft genau die Situation. Die Kiste steht irgendwo im Weg. Da kommt irgendeiner, sagt, oh, der steht vor Rampe 13, da muss ich jetzt aber das hin. Der muss weg, also hier Schlüssel, fahr. Und dann ist die Ruhezeit unterbrochen. Also für meine Kunden mache ich das immer ganz unmissverständlich klar. Diese Situation kann zwar gegeben sein, dass wir eine fixe Zuordnung Fahrerfahrzeug haben, das führt aber nicht dazu, dass wir es erlauben, dass die Fahrerkarte über Nacht gesteckt bleibt. Weil diese Situation entstehen kann, dass der Fahrer dann keine Ruhezeit hatte und halt viel schlimmer noch aus meiner Sicht, weil das kann ich dann im Einzelfall noch begründen. Aber wenn ich in 648 Fällen keine Landeingabe gemacht habe, dann muss ich ja nicht nur der Fahrer vorhalten lassen, dass er ein Vollhonk ist, sondern vor allem die Verantwortlichen im Unternehmen müssen sich ja vorwerfen lassen, ihr habt eure Pflichten nicht erfüllt, ihr habt euch die Daten nicht angeschaut, ihr habt, wenn ihr euch die Daten angeschaut habt, nicht reagiert, ihr habt jeden Tag zugelassen, dass der Fahrer immer wieder den gleichen Verstoß begeht. Und das ist ja im Kontext Risikoeinstufung, wo wir sicherlich auch noch eine Folge drüber machen werden bald, im Sinne persönlicher Zuverlässigkeit, im Sinne Bußgeld, ist das ja, also wenn ich Gewerbeaufsichtler wäre und ich hätte ein Unternehmen, wo ich sehe, die kümmern sich null um dieses Thema, das ist ja das gefundene Fressen, solche Formalverstöße, um es mal so zu nennen.
Aber ich als Unternehmer habe doch die Belehrungsformulare den Fahrern gegeben und sie mussten das unterschreiben und dann haben sie es mir doch wieder zurückgegeben und dann habe ich das doch hier, guck mal, alles abgeheftet in meinen Ordnern. Ich habe eine ganze Schrankwand voll mit diesen Dokumentationen. Ich habe doch alles gemacht als Unternehmer. Genau.
Gelacht, gelocht, geheftet.
Glaube sie zumindest. Ja, ja, ganz genau.
Ja, habe ich erst vor kurzem wieder gesehen. Wirklich laufende Meter Regalwand. Ordner, 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 Ordner. Nur weiße Papiere drin sozusagen. Also klar, die schönen Unterschriften drauf. Die haben das sogar, was war das? Nee, täglich war das nicht, aber wöchentlich. Also jede Woche haben die jedem Fahrer völlig unbetrachtet, also völlig egal, was da drauf war auf diesen Verstoßprotokollen. Hier Pause nach 6 Stunden und 1 Minute, ja, habe ich gesehen. Oder Fahrtunterbrechung nach 4 Stunden 31. Ja. Legen die den hin, lassen die unterschreiben, alle fühlen sich wundervoll. Aber ja
es aber ist, denke ich, allen klar, dass das völlig daneben ist.
Ja.
Ist genau dasselbe wieder. Also das Verhalten verändert sich nicht.
Ja.
Das ist, der
das ist ja
so
genau
der
Einfall, das Einfallstor, um zu sagen, Leute, was macht ihr hier? Was ist mit euch los? Warum checkt ihr nicht, was eure eigentliche Aufgabe ist? Nämlich die, also ich habe ja oft das Gefühl, bei den meisten herrscht die Meinung vor, naja, Hauptsache wir lesen das aus und archivieren es dann und machen diese blödsinnige Verstoßauswertung und das war's dann. Aber die haben ja den Kern, das Wesen dieses Themas überhaupt nicht verstanden, dass es darum geht, sich kontinuierlich zu verbessern. Also es ist ja im Endeffekt ein reines Qualitätsmanagement-Thema, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, ganz klassisch. Problem erkannt, Problem gebannt. Ja? Und das findet nicht statt, sondern man freut sich dann, dass man hier Papier erzeugt hat, in der digitalen Welt mal wieder ein vertrautes Papier sehen und dann Unterschriften drauf und alles sind fröhlich.
Bei jeder Betriebskontrolle, die ich begleite, ist es so, dass diese Nachweise, also diese, ich nenne sie Unterweisungsdokumentation für den Fahrer, durch den Unternehmer oder einem externen Dienstleister, werden immer positiv bewertet. Das heißt, dadurch kann der Unternehmer Bußgelder reduzieren.
Mhm.
Ja, er kann beweisen, dass er im Grunde reagiert hat. Also das Schlimmste, was er machen kann, ist gar nicht reagieren. Aber gut.
Ja,
wir müssen wieder zurück zur Nachweispflicht.
Genau. Also es gibt viele Einzelfälle da und das, was wir jetzt hier zum Ausdruck gebracht haben, ist aus meiner Sicht von der Sache her vollkommen richtig, dass das ein Richter, ein Gewerbeaufsichtsbeamter, ein Straßenkontrollbeamter auch wieder anders sehen kann, ist vollkommen klar. Aber ja, wir labern und labern und
dein
labern.
Auto?
Und bitte?
Und dein Auto mit der gesteckten Fahrkarte, das war ja die Antwort, die bräuchte ich jetzt noch. Steht das Auto jetzt auf dem Betriebshof oder ist das zu Hause oder irgendwo auf dem Parkplatz und der Fahrer ist auch da? Wie war das jetzt nochmal?
Ja, es gibt alle Varianten. Also
okay.
Ich habe schon jede gesehen.
Ja,
und
okay. Das heißt also, im Grunde, sofern im Grunde, ich versuche es immer so zu vermitteln, dass ich sage, sobald du als Fahrer sicherstellen kannst, dass kein anderer mit deinem Auto fahren könnte,
ja,
kannst du deine Fahrerkarte stecken lassen. Also wir haben viele, ich habe viele, die nehmen das Auto mit nach Hause.
Ja.
Ja, warum, mein Gott, warum soll er denn die Fahrerkarte rausnehmen? Also,
ja, aber dann muss er halt in der
Lage. Sicherlich könnte
mir
das Auto jetzt geklaut werden.
Ja, Schwachsinn, das spielt überhaupt keine Rolle.
Aber soweit wäre es jetzt
übertrieben. Mein Geldbeutel kann mir auch geklaut werden oder mein Haus kann abbrennen,
genau.
Meine Wohnung, wo die Fahrerkarte
genau.
Drin ist.
Deswegen wäre
das
übertrieben.
Kein Argument.
Genau, und ich würde ihm sagen, okay, in dem Fall, wenn du das Auto zu Hause hast und du kannst das sicherstellen, dass keiner damit fährt, lass auch die Karte stecken. Denk aber dran, du musst deinen Tag beenden über die Landeingabe und am nächsten Tag, wenn deine nächste Arbeitsschicht, sage ich jetzt mal, beginnt, wieder durch die Landeingabe Beginnland starten lassen.
Ja, und so. Da genau der Punkt, da krankt es halt, aus meiner Wahrnehmung. Also ich habe jetzt natürlich keinen kompletten Überblick, das hat keiner. Aber die Unternehmen, die ich bisher begleitet habe in solchen Fällen oder wo ich halt mal eine Sonderauswertung gemacht habe, um denen mal aufzuzeigen, wo eigentlich ihre Probleme liegen. Dieser Punkt hinterher zu sein, dass diese Fahrer, die dann die Karte stecken lassen, auch tatsächlich die Landeingabe machen, weil da geht es ja meistens um die, die halt noch im Fernverkehr unterwegs sind, die dann draußen übernachten und die kriegen das nicht auf die Kette, den Fahrer dem so auf den Pelz zu rücken, dass er das wirklich dann macht. Und ich sage halt immer, ihr müsst wegkommen von den Formalverstößen. Das ist wie wenn ich es nicht auf die Kette kriege, eine Fahrerkarte auszulesen. Das ist immer wieder das Thema. So wiederkehrende Fehler, die ich machen kann, wo ja auch jetzt, da ist ja nichts passiert, da ist ja niemand geschädigt, da ist niemand gefährdet worden, da ist keine Unfallwahrscheinlichkeit erhöht worden. Aber das ist jedes Mal ein vorwerfbares Verhalten und ich muss mich rechtfertigen und komme aus Sicht der Behörde mit jedem einzelnen Nicht-Eingeben des Landes in dem Fall immer in ein schlechteres Licht, weil die ja natürlich sagen, hey, was ist denn bei euch los? Warum kriegen wir sowas Kleines nicht hin? Ja, deshalb ist das für mich
genau.
Immer, wenn es geht, ist für mich klar, Karte wird genommen, rausgenommen und wird wieder gesteckt, weil dann kann ich genau diesen Fehler rein technisch ja letztlich kaum begehen, weil der Fahrtenschreiber will ja von mir dann die Eingabe des Landes sehen beim Entnehmen und fordert mich ja zur Eingabe des Landes beim Stecken der Fahrerkarte wieder auf.
Ja, genau. Also im Regelfall ist es relativ einfach, ne? Aber wenn wir jetzt von diesem Regelfall mal weggehen und sagen, wir haben besondere Fälle, ne? Ja. Meinetwegen eine Arbeitszeit nach der Entnahme, nach der letzten Entnahme der Fahrerkarte oder auch noch eine Arbeitszeit vor dem Stecken der Karte, dann wird es ja spannend.
Mhm.
Ne? Das heißt, jetzt müssen wir ja dem Fahrer sagen, Mensch, jetzt kann das ja nicht mehr passen mit deinem Nachtrag als Ruhezeit. Also du musst jetzt die Vorgehensweise ändern. Jetzt wird es ja schon spannend.
Ja.
Zur Werbung. Heute bedanken wir uns bei der Firma FleetGo, die diese Podcast-Folge unterstützt haben. FleetGo Deutschland ist ein Telematikanbieter mit Sitz in Düsseldorf. FleetGo ermöglicht unter anderem das automatische Auslesen von Fahrerkarten und Fahrtenschreibern jederzeit und standortunabhängig. So behalten Unternehmen den vollen Überblick über Lenk- und Ruhezeiten und erfüllen alle gesetzlichen Vorgaben bezüglich des Auslesens. Effizient und sicher. Bereits über 6.500 Kunden in ganz Europa setzen auf FleetGo für mehr Effizienz, Transparenz und Nachhaltigkeit in der Logistik. Und das Beste? Aktuell gibt es für alle Neukunden 10% Rabatt. Jetzt auch neu die elektronische Führerscheinkontrolle. Um weiteres zu erfahren, empfehlt ihr jetzt auf fleetgo.de. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Also das vielleicht noch als kleiner Hinweis, bevor wir dann auf den Fall eingehen. Meine Empfehlung ist immer, wenn ich jetzt eben die Situation habe, dass ich, kommen wir mal vom Feierabend her, also ich komme zurück ins Unternehmen, stelle mein Fahrzeug ab, habe dann noch Papierkram zu tun, habe zu entladen vollends, habe meine Ladefläche zu reinigen, habe vielleicht schon die Beladung für den nächsten Morgen vorzunehmen. Also ich habe da noch Arbeitstätigkeiten. Dann versuche ich hier immer die Fahrerkarte so lange wie möglich gesteckt zu lassen und diese Arbeitszeit dann eben direkt aufzuzeichnen und die Fahrerkarte erst dann zu entnehmen, wenn ich tatsächlich in den nächsten 2, 3, 5 Minuten in den Feierabend übergehe, in die Ruhezeit übergehe, weil dann komme ich ja in die Situation, ist zumindest meine Wahrnehmung und auch meine Überzeugung, in so einem Fall, wo es sich jetzt nur um 3, 4, 5 Minuten handelt, zwischen Entnahme der Fahrerkarte und dann tatsächlich am Feierabend, dann bin ich fein damit, wenn am nächsten Morgen durchgängig Ruhezeit nachgetragen wird. Weil wegen 3, 4, 5 Minuten hier und 3, 4, 5 Minuten da, also das halte ich einfach für übertrieben, wenn man das jetzt auch noch fordert, das nachzutragen. Macht es der Fahrer aber anders, zieht er die Karte sofort bei der Ankunft auf dem Betriebsgelände zum Beispiel und hat dann noch Tätigkeiten, die eben nennenswert sind, also ich sage mal alles über 10 Minuten, was dann noch kommt, dann muss er das natürlich am nächsten Morgen nachtragen.
Er möchte die Zeit ja auch bezahlt bekommen.
Ja, klar.
Und das dürfen wir ja nicht vergessen. Ne?
Ganz, also, klar. Ganz klar.
Ist genauso, wenn er die Karte stecken lässt, weil er seine Zeiten noch dokumentiert und er stellt den Fahrenschreiber auf Pause. Oder nein, auch das dürfen wir nicht vergessen. Die Fahrer sind immer am Schimpfen, dass sie so wenig Geld verdienen.
Genau, also es muss ja, also aber es ist einmal das aus der persönlichen Sicht heraus, zweitens aus der rechtlichen Brille, sprich, da bin ich einfach aufgefordert, alle Tätigkeiten korrekt zu erfassen und deshalb gibt es an der Stelle eigentlich keine Diskussion. Es gibt halt ein, ich sag mal, kluges Verhalten und es gibt ein etwas ungeschicktes Verhalten. Ja, also wenn ich die Karte gesteckt lassen könnte bis zum Feierabend, es aber nicht tue, schade ich mir letztlich selber. Entweder habe ich nachher eine falsche Aufzeichnung, der Punkt, den du angesprochen hast, dass ich dann also Arbeitszeiten nicht entsprechend dokumentiert habe. Oder ich habe halt einen Verstoß realisiert im gleichen Moment, wenn es einer eng sieht, dass er sagt, ja, hier hätte ja noch 20 Minuten Arbeitszeit aufgezeichnet gehört. Das haben sie nicht gemacht. Deshalb gibt es praktisch eine Fehlbedienung Fahrtenschreiber.
Diese Fehlbedienung liegt aber auch oft daran, dass die Fahrer gar nicht wissen, wie es geht.
Ja. Das ist klar.
Das ist ein ganz häufiger Punkt. Jetzt müssen wir erstmal hergehen und sagen, okay, welche Version oder welchen Hersteller von Fahrschreibern hast du überhaupt in deinem Auto drin? Mhm. Wie funktioniert dann dein Gerät überhaupt? Dann müssen wir ihm das zeigen. Er muss erstmal das verstehen, worum es geht. Mhm. Sie verstehen es ja oft gar nicht. Sie bleiben, wie ich schon mehrfach gesagt habe, sie bleiben immer nur bei ihren 4,5 Stunden Lenkzeit, 45 Minuten Fahrt und dadurch dürfen sie nochmal 4,5 Stunden fahren. Ja. Das ist für die ausschlaggebend. Alles andere denken die gar nicht drüber nach. Und da müssen wir aber hin. Wir müssen den Leuten ein Verständnis dafür vermitteln. Nein, was passiert denn da überhaupt?
Ja, und vor allem,
deswegen müssen wir wissen.
Ja, Entschuldigung, aber kurz der Aspekt noch. Es geht ja auch um das Thema Arbeitszeitaufzeichnung. Da haben wir ja, das hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, im 21a Arbeitszeitgesetz eine explizite Verpflichtung für den Frachtführer, dass er die Zeiten seiner Leute aufzeichnet. Jetzt kommt es ja über Rechtsprechung. Soll es ja jetzt endlich mal, also die Rechtsprechung ist ja eindeutig, dass für alle Arbeitnehmer immer aufgezeichnet werden muss. Das kriegt ja der Bundesgesetzgeber seit Jahren nicht hin, das Arbeitszeitgesetz an der Stelle mal klarzuziehen. Aber dem Vorwurf muss ich mich ja dann auch aussetzen. Also wenn ich die Aufzeichnung am Fahrtenschreiber, der Unternehmer, vertritt die Meinung, und das tun ja viele, die Aufzeichnung, die die Fahrer hier anfertigen, völlig unabhängig von der Qualität der Aufzeichnung, ist die Arbeitszeitaufzeichnung, dann setze ich mich ja als Fahrer nicht nur der Situation aus, dass ich fahrpersonalrechtlich vorwerfbar fehlbedient habe, sondern der Unternehmer darf sich ja dann auch nicht darauf verlassen, dass er auf dieser Basis die Arbeitszeitnachweise hergestellt hat, wenn die Fahrer nicht richtig aufzeichnen und wenn er die Fahrer nicht dazu anhält, ihr Verhalten zu ändern und eben die Tätigkeiten A, unterscheidbar, also genau das Thema Zündung aus auf Bett, ja, lenken, Pause, lenken, Pause, lenken, Pause. Und halt dann auch die Vollständigkeit im Sinne von, wann hat der Arbeitstag tatsächlich begonnen und wann hat er tatsächlich geendet.
Ja.
Also es ist ein Riesenthema einfach. Es muss richtig eingegeben werden, es muss vollständig eingegeben werden, die Tätigkeiten müssen geändert werden. Ich sage es auch immer so, jedes Mal, wenn ich als Fahrer das Fahrzeug verlasse, egal was ich da mache, ob ich eine Pause mache oder arbeite, ich muss immer schauen, was ist an meinem Fahrtenschreiber gerade für eine Tätigkeit eingestellt und muss das im Zweifel korrigieren auf das, was jetzt tatsächlich kommt. Und das ist eigentlich was, was ich von einem professionellen Fahrer auch erwarte, dass er diesen Move hinbekommt, dass er mit der Bewegung des Hintern vom Fahrersitz runter seinen Blick zum Fahrtenschreiber schweifen lässt, um dort zu schauen, ist da jetzt Bett, ist da gekreuzte Hämmer, was ist da los?
Ja, auf jeden Fall.
Gut.
Aber man muss es ihnen, man muss es den Leuten erst einmal zeigen. Ja. Kommen wir nicht drum rum.
Ja, und man muss halt auch die Berührungsangst im Zweifel nehmen. Das merke ich ja auch, vor allem bei Fahrern, die halt sehr selten fahren, die wenig fahren, auf die müssen wir jetzt ja auch eingehen, um zu unserem Thema zurückzukommen. Die haben ja auch Berührungsängste und dann denen einfach klar zu machen, hey, drück doch so lange du möchtest auf diese Eins und so oft wie du willst, da passiert doch nichts. Bis halt dann unten links im Display bei VDO das Ding angezeigt wird, was jetzt gerade Phase ist. Also es ist ja, die Schwelle ist ja eigentlich eine niedrige, aber viele tun sich halt schwer, weil sie denken, sie machen was falsch oder machen was kaputt, in Anführungszeichen.
Ja, genau.
Okay.
Punkt. Ja, was machen wir mit dem Fahrer, der nicht regelmäßig fährt?
Genau, also jetzt müssen wir uns konsolidieren an der Stelle. Die 1000 Abschweifungen der letzten halben Stunde oder dreiviertel Stunde müssen wir jetzt mal wieder kanalisieren. Also wir haben gesagt, wir sprechen über das Thema Nachweisführung. Wir haben jetzt über den Fahrer gesprochen, der tagtäglich fährt, der muss Nachträge machen, der muss das korrekt aufzeichnen. Der Unternehmer muss ihm auf die Finger schauen und prüfen, ob er das richtig macht. Punkt. So, jetzt kommt der zweite Fall in Anführungszeichen von 748 Millionen, die es in der Praxis gibt. Der Fahrer fährt, sagen wir mal, nur alle 3 Wochen oder halt generell unregelmäßig. Aber wir können mitnichten behaupten, er fährt jeden Arbeitstag, sondern es gibt immer wieder größere Aufzeichnungslücken. Der Hintergrund kann ja ganz verschieden sein. Wir haben zum Beispiel Fahrer, die zum Teil ausgenommen sind, die dann aber zum Beispiel durch das, dass sie einen Anhänger anhängen oder dass sie weitere Distanzen zurücklegen, dann wieder in die Aufzeichnungspflicht reinfallen. Oder es sind halt diese klassischen Aushilfen, diese Springer, wie auch immer wir die nennen wollen.
Rentner.
Bitte?
Genau, ich habe häufig so Rentner. Wobei genau. Das bei dem Rentner ja auch sehr einfach wäre. Ne? Also gehen wir mal von aus, der Rentner fährt einmal die Woche jeden Montag für das Unternehmen. Das wäre ja relativ einfach, sofern er in keinem anderen Unternehmen noch etwas machen würde.
Ich wollte es gerade sagen.
Das ist ja auch wieder spannend. Nein, aber nehmen wir mal den Fall, er fährt jeden Montag in meinem Unternehmen. Den Rest der Woche ist er zu Hause bei seiner Frau. So, dann wäre dieser Nachtrag ja recht einfach. Ne? Der geht einfach her und sagt, okay, der Zeitraum der letzten Entnahme bis zum jetzigen Strecken, den kann ich als Ruhezeit eingeben.
Zack, genau.
Sache erledigt.
Genau.
So. Aber was ist mit dem, der auf dem Lager arbeitet und jeden Montag fährt?
Ja. Noch kurz vielleicht eine Ausschweifung, weil vielleicht hört ja der eine oder andere zu, bei dem das auch zutrifft. Also ich habe zum Beispiel schon oft Fälle gehabt, ich habe einen Selbstständigen. Oder gehen wir noch kurz auf den Punkt des Unternehmers ein. Also ich habe ein Werkverkehrsunternehmen, die haben einen Handel oder die produzieren irgendwas oder haben ein Handwerk oder. Also sie befördern halt ihr eigenes Zeug für ihre eigenen Zwecke. So, da haben wir also den Unternehmer oder die Unternehmerin. Oder ein anderer Fall, ich habe einen Selbstständigen, der macht, was hatte ich da, der macht Kfz-Gutachten. Ein Kfz-Gutachter hat Lust, einmal im Monat ein Omnibus zu fahren. Der ist dann da geringfügig beschäftigt beim Omnibusunternehmer und fährt dann halt an einem Samstag im Monat einen Omnibus. So, was ist denn der Unternehmer? Was ist denn der Selbstständige? Der ist aus meiner Wahrnehmung heraus auch wie ein Rentner, weil die Arbeitszeitgesetzgebung gilt ja für ihn nicht. Also die Referenzierung aus der 561/2006 auf die Richtlinie 2002/15, wo die Arbeitszeit der Berufskraftfahrer im Anführungszeichen beschrieben ist, zielt ja immer auf eine abhängige Beschäftigung ab. Also auch unser Arbeitszeitgesetz zielt ja auf eine abhängige Beschäftigung ab. Sprich, der Unternehmer unterliegt dem Arbeitszeitgesetz nicht, der Selbstständige genauso wenig. Wie soll denn der jetzt nachtragen? Was wäre deine Lösung, Sascha, für diesen selbstständigen Kfz-Gutachter, der einmal alle 4 Wochen einen Omnibus fährt? Was würde der nach deiner Lesart zu tun haben bei der Nachweisführung?
Er ist ja beschäftigt. Er führt ja eine Tätigkeit durch, ne? Also für mein Verständnis müsste er genauso nachtragen. Für mein Verständnis.
Also ich habe halt mir gedacht, aber das ist, ja, da gibt es nicht richtig und falsch, aber er unterliegt keiner
Alle.
Arbeitszeitgesetzgebung, während er als Kfz-Gutachter tätig ist. Im Zweifel darf er ja auch 14, 15, 20 Stunden am Stück arbeiten. Er muss ja nicht mal eine Pause machen, wenn wir nur vom Gesetz her kommen.
Ja, schon richtig, ja.
Er arbeitet nicht. Also wenn ich sage, er unterliegt weder dem Arbeitszeitgesetz noch der Richtlinie, kann er ja sowieso nicht direkt unterliegen, sondern nur dem nationalen Arbeitszeitrecht. Aber auch den Regelungen im 21a Arbeitszeitgesetz unterliegt er nicht. Ja, oder nehmen wir halt den Chef, die Chefin, ja, sollen die da nachtragen? Ja, gestern habe ich 14 Stunden gearbeitet und vorgestern habe ich 16 Stunden war ich im Unternehmen. Ja, ist ja auch keine gute Lösung. Vor allem, wenn wir jetzt sagen, er muss einen Nachweis für die letzten 56 Tage mitführen. Was weiß ich denn heute, was ich vor 3 Tagen gearbeitet habe? Weißt du noch, wie du am Donnerstag letzte Woche im Büro warst? Du bist ja auch selbstständig.
Ja, so
Könntest du es
ungefähr.
nachtragen?
Ich habe mich irgendwie mit dem digitalen Fahrenschreiben beschäftigt. In
Ja.
irgendeiner Art und Weise.
Ja.
Nein, es ist natürlich schwierig.
Es ist schwierig.
Es ist natürlich schwierig. Und ich werde wahrscheinlich auch nicht jeden Fall lösen können und auch nicht für jeden Fall eine hundertprozentige Antwort bekommen. Eben weil es ja viele Auslegungssachen gibt. Ne?
Okay, also
So.
wir haben jetzt mal schon mal Sonderfälle angesprochen, die Rentner,
Ja.
die Unternehmer, die Selbstständigen, die, also ja, wie gesagt, keine pauschale Aussage, aber tendenziell könnte man bei solchen Personengruppen behaupten, dass die zwischen ihren Fahrtätigkeiten, ja, also das hängt halt extrem vom Einzelfall ab, ist der noch beim Kleintierzüchterverein der Rentner, ist er noch beim Roten Kreuz, hat er noch beim
Ja,
THW
genau.
was, hat er, was weiß ich, ja, da gibt es ja die 1000 verschiedene Sachen. Okay, wenn er nichts tut, wenn er wirklich ansonsten nur daheim auf der Couch sitzt und Sudoku-Rätsel löst, dann hat er Ruhezeit zwischen den
Ja,
Fahrtätigkeiten und dann
relativ
soll er es
einfach.
auch so nachtragen. Ja? Dann wäre also
In
in
meinem
dem Fall, ja.
Kundenkreis habe ich viele, die sonst auf dem Lager arbeiten, deren Tätigkeitsbereich Lager ist. So, die müssen ab und zu mal fahren. Ne? Aber dann wird es ja auch spannend.
Genau, da haben wir auch
Dann
1000
wird es ja
verschiedene
spannend.
Erscheinungsformen. Der Verwaltungsmitarbeiter, der eine alte Klasse 3 noch
Ja.
hat, eine Klasse C1E, der dann mal den 7,5-Tonner fahren soll, die dann anderweitig als Springer tätig sind oder auch die Leitenden. Ja, also der Lagerleiter, der Betriebsleiter, der Versandleiter. Der Fuhrparkleiter, der dann einspringen muss, wenn sich der besagte Fahrer beide Beine gleichzeitig gebrochen hat. Und die
So, das
stehen
heißt also,
natürlich vor einer ganz anderen Situation.
unbedingt. Also, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen den vom Lager, der fährt jeden Montag. So, er hat letzte Woche Montag um 17 Uhr das letzte Mal die Karte aus dem Fahrtenschreiber herausgenommen. Ja, was macht denn der jetzt an diesem Montag, wo er wieder fahren soll? Na, er
Genau.
ist ja dazu verpflichtet, einen lückenlosen Nachweis zu führen. So, soll
Das
er
ist,
also jetzt
ja.
einen Nachtrag machen am Fahrtenschreiber? Und wie würde dann dieser Nachtrag denn überhaupt aussehen? Er müsste ja rein theoretisch hergehen und sagen, naja, letzte Woche 17 Uhr habe ich die Karte rausgenommen, dann bin ich vielleicht in die Ruhezeit gegangen, bis Dienstagmorgen 7 Uhr, da habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Mhm. Ich habe um 9 Uhr eine Frühstückspause gemacht, bis Viertel nach 9. Von Viertel nach 9 bis 12.30 Uhr habe ich gearbeitet.
Ja.
Und von 12.30 Uhr habe ich dann bis 13 Uhr Mittagspause gemacht und dann habe ich wieder bis 17 Uhr gearbeitet. Und so wäre das ja.
Genau, jeden einzelnen Tag. Bis er dann wieder Wochenende hat, am Freitagnachmittag, genau. Geht er dann um 15 Uhr schon in Feierabend. So, und dann ist er in seiner Freizeit, kommt am Montag wieder und dann ist ja wieder der Tag, wo er LKW fährt. So.
Ja, den Fahrer, also, dem man das sagt, der sagt, ja, seid ihr nicht ganz dicht?
Genau.
Ja, also die tun auch immer so, als wenn wir das ins Leben gerufen hätten.
Genau. Die Boten
nicht,
sind immer
auch
die Schuldigen.
So erlebst. Also in jeder Schulung, wo ich das so vermittle, sag mal, bist du nicht ganz dicht in deinem Kopf?
Ja.
Hast du Lack gesoffen?
Genau.
Also was muss ich mir anhören? Ich sage, Freunde, es kommt doch nicht von mir.
Ja. Wir sind nur die Boten der schlechten Botschaft.
Ja, genau. Ne? Wir sagen ja euch nur, was ihr machen müsstet.
Genau.
So und jetzt wie gehst du damit um?
Genau, also wir können ja nochmal den Rahmen spannen. Wir müssen, wenn wir aufzeichnungspflichtig unterwegs sind, einen lückenlosen Nachweis für den aktuellen und die vorausgehenden 56 Kalendertage führen. Das ist die Grundregel. Die ergibt sich aus dem EU-Recht und die gilt immer dann, wenn wir Fahrzeuge führen, in die ein digitaler oder analoger Fahrtenschreiber eingebaut ist. Dabei
ist
es
mal diese 56 Tage, da gab es jetzt ja zum 31.12.24 diese Veränderung. Ne? Vorher hatten wir ja die 28, also laufenden Tage und letzten 28 Tage und am 31.12.24 gab es dann die Änderung auf die 56 Tage mit Mitführpflicht.
Genau.
Das nochmal kurz nebenbei.
Genau, das ist ganz zentral und bringt uns auch zu einem weiteren Sonderfall. Wer jetzt ausschließlich mit Tageskontrollblättern unterwegs ist, beziehungsweise wer eben in eine Kontrolle kommt und in dem Moment ein Fahrzeug führt, in das kein Fahrtenschreiber eingebaut ist, das aber aufzeichnungspflichtig ist und der führt deshalb Tageskontrollblätter, da könnte man dann über § 1 Absatz 6 der Fahrpersonalverordnung den Gedanken haben, dass der nur die letzten 28 Tage weiterhin mitführen muss, weil dort explizit die 28 Tage genannt sind und das Fahrpersonalrecht ja nicht an das EU-Recht bislang angepasst wurde. Ja, also das nur mal als groben Überblick über die Einzelfallkonstellationen, die auftreten können, wobei in dem von mir gerade angesprochenen Fall, dass jemand jetzt mit einem Tageskontrollblatt unterwegs ist, wenn er jetzt in den letzten 56 Tagen digital aufgezeichnet hat, könnte man auch wieder, aber da sind wir wieder bei könnte und Interpretationsspielräumen, könnte der Kontrollbeamte im Zweifel auch verlangen, dass er mir eine Fahrerkarte vorlegt etc. Und deshalb, oder vielleicht ist ja auch die Fahrerkarte notwendig, um die letzten 28 Tage abzubilden. Und dann könnte ich natürlich wieder sagen, okay, da war er digital unterwegs, deshalb gelten für ihn auch die 56 Tage mit Führungspflicht. So.
Genau.
Ja. Also diese Personengruppen haben wir und diese rechtlichen Vorschriften und gefordert wird immer eine lückenlose Nachweisführung über diesen mitführungspflichtigen Zeitraum. Jetzt gibt es zwei Begrifflichkeiten, die sich sowohl im EU-Recht, direkt aus dem EU-Recht, beziehungsweise auch wieder über Leitlinien, da gibt es die Leitlinie Nummer 5 und die Clarification Note Nummer 7. Das sind also Dokumente, die auf Ebene der EU-Kommission entstanden sind, in Absprache mit den Mitgliedstaaten im Wesentlichen. Dort wird eben die Situation aufgemacht, dass es zwei Grundsatzbegründungen gibt, um von einem Nachweis, wie wir ihn bisher skizziert haben, abzuweichen. Also, dass ich nicht manuelle Nachträge auf der Fahrerkarte erstelle, sondern dass ich in anderen Formen diesen Zeitraum abbilde. Okay?
Dann kommen wir ja zu einem EU-Formblatt, ne?
Ja, also kurz die zwei Themen angesprochen. Das sind einmal technische Gründe. Also, ich bin nicht in der Lage, einen manuellen Nachtrag auf meiner Fahrerkarte jetzt in dem Beispiel zu machen, weil der Fahrtenschreiber es nicht hergibt. Das ist der eine Punkt. Sprechen wir gleich noch drüber, was das sein kann. Der zweite Punkt ist der Begriff, oder es wurde der Begriff der besonderen Aufwendigkeit des manuellen Nachtrags in die Welt gesetzt. Also immer dann, wenn ich, werden wir gleich an der Stelle etwas konkreter, immer dann, wenn ich so viele Tätigkeiten nachtragen muss, dass es mir letztlich unter Gesichtspunkten der Verhältnismäßigkeit nicht mehr möglich ist, es mit einem vertretbaren Aufwand zu tun, dann muss ich es nicht machen, in Anführungszeichen, also nicht in Anführungszeichen machen, weil es dann eine andere Lösung gibt. Und das ist genau das, was du angesprochen hast, Sascha, das ist dieses sogenannte EU-Formblatt.
Ja, dann ist die Frage natürlich, wann ist es zu aufwendig?
Ja.
Gibt es einen Zeitraum, wo man der definiert worden ist?
Mhm.
Es gab ja mal, das Balm war es, die gesagt haben, zu aufwendig bedeutet also im Grunde mehr als 5 Kalendertage nachtragen oder mehr als 25 unterschiedliche Zeitaktivitäten nachzutragen.
Mhm.
Aber
genau. Da gab es schöne Schreiben.
Es ist nicht festgelegt.
Ja, also das kennen viele, diese Zeiträume, diese Tätigkeitswechsel, die du angesprochen hast. Da gab es ein Schreiben aus dem Jahr 2017, da hat das damalige BAG, heute Balm, an die Länder geschrieben und hat gesagt, wir haben für uns einen Weg gefunden, die besondere Aufwendigkeit zu definieren. Dann kamen diese 25 Tätigkeitswechsel und 5 Tage ins Spiel. Und dieses Schreiben war aber mit mehreren Vorbehalten versehen. Da hieß es nämlich, also soweit die Bund-Länder-Referentenbesprechung diesen Ansatz teilt oder eben korrigiert, das Ganze dann auch über die Hinweise zu den Sozialvorschriften, also da gibt es ja so ein Dokument, das man beim BALM herunterladen kann, wo die sogenannte Verwaltungspraxis, die zwischen Bund und Ländern abgestimmt worden ist, zum Ausdruck gebracht wird. Also es war, wie gesagt, ein mehrfacher Vorbehalt. Einerseits Bestätigung bzw. Korrektur durch die Bund-Länder-Referentenbesprechung, darauf aufbauend eine Aufnahme dieser Abgrenzung in diese Anwendungshinweise. Und ja, da muss man halt sagen, aus heutiger Sicht, wie gesagt, das war 2017, es hat nie stattgefunden. Also sowohl
ja, genau.
aus den Bund-Länder-Referentenbesprechungsprotokollen in den Folgejahren als auch aus den Hinweisen zu den Sozialvorschriften im Straßenverkehr geht es nicht hervor, dass diese Abgrenzung, die das BALM damals vorgenommen hat, irgendeinen Bestand hat.
Naja, aber wir müssen ja trotzdem dem Fahrpersonal etwas mit auf den Weg geben. Also
ja, das müssen wir. Aber ich will kurz noch, Entschuldigung, mir ist schon wichtig, an der Stelle das nochmal klarzustellen. Wer darf denn überhaupt die Grenze definieren? Darf das BALM das überhaupt? Also Sie können es natürlich tun, so wie Sie es ja auch für sich gemacht haben.
Und ja, Sie können ja einen Vorschlag machen, ne?
Genau, Sie haben es ja auch unter diesem
BALM,
Vorbehalt formuliert.
Ja, das BALM ist ja kein Gesetzgeber, sondern einfach nur eine Kontrollbehörde.
Genau.
Also Sie können einen Vorschlag machen.
Genau, man kann sich auf eine Verwaltungspraxis dann einigen. Die kann dann wiederum durch Gerichte überprüft werden. Aber mir ist das Thema halt von vielen viel zu hoch gehangen worden. Und da ist wieder so eine, ich bin jetzt wieder böse, so eine treu-doofe Gläubigkeit an eine Behörde. Aber das ist, also mir zieht es da alles aus, wenn ich sowas höre, weil für mich geht es da immer um eine Verhältnismäßigkeit. Und wir hatten jetzt ja viel schon drüber gesprochen, was trifft den Berufskraftfahrer, den Standardberufskraftfahrer. Der macht entweder, drückt er ein paar Mal okay am Fahrtenschreiber, trägt dann Ruhezeit nach, oder er hat die Situation, er hat Arbeitszeit noch ein paar Minuten, dann Ruhezeit über Nacht und dann wieder ein paar Minuten Arbeitszeit, bevor er dann die Karte gesteckt hat. Also irgendwas zwischen einem Nachtrag und 3 Nachträgen, das ist der Regelfall. Wenn ich jetzt von diesem Umfang an manuellen Nachträgen ausgehe und dann die besondere Aufwendigkeit definiere, dann ist für mich der Sprung von 3 zu 25 einfach viel zu groß. Und ich habe ich hatte die Freude, in der Vergangenheit zum Beispiel hier in Villingen-Schwenningen gibt es eine Hochschule der Polizei, wo auch solche Veranstaltungen dann zum Austausch zwischen Straßenkontrollbeamten und Gewerbeaufsichtsbeamten gemacht wurde. Da durfte ich dann auch mal über das Thema referieren, zweimal. Und da habe ich einfach mal in die Runde gefragt, wer von euch Straßenkontrollbeamten und wer von euch Gewerbeaufsichtlern hat denn mal 25 Nachträge gemacht an einem Fahrtenschreiber? Da kann ich mir natürlich vorstellen, wie viele Hände da in die Höhe geschnellt sind. Also ich finde das einfach unverhältnismäßig. Vor allem, wir reden jetzt ja nicht über den Berufskraftfahrer, der tagtäglich lenkt, der tagtäglich mit dem Fahrtenschreiber zu tun hat, sondern so wie in deinem Beispiel, der Verwaltungsmitarbeiter, der einmal die Woche an diesen Fahrtenschreiber hinläuft, an dieses Fahrzeug.
Mhm. Und das kann er. Wir müssen auch über die Privatpersonen nachdenken.
Ganz klar. Also alle, die nicht regelmäßig dieses Ding bedienen, weil sie nur ganz selten oder verhältnismäßig selten mit den Fahrzeugen unterwegs sind. Oder dein Rentner, ja, den du ins Spiel gebracht hast.
Ja.
Da sind ja Leute dabei, die haben noch nie eine Online-Bestellung gemacht. Die überweisen noch mit so einem gelb-weiß linierten Zettel, den sie dann in den Briefkasten werfen bei ihrer Bank. Also wenn man denen eine Maus in die Hand drückt, dann ist danach eher die Maus kaputt, als dass irgendwas am Rechner passiert ist. Wie sollen wir von solchen Leuten verlangen, dass sie an einem Gerät, das maximal bedienerunfreundlich ist, 25 Tätigkeitswechsel eingeben?
Ja.
Ja. In einer Situation, der Fahrtenschreiber klebt irgendwo an der Decke, er ist an anderen Positionen im Fahrzeug verortet, im Zweifel in wenigen Sonderfällen. Es ist dunkel, es ist Winter, es ist schlecht ablesbar, die Beleuchtung des Displays ist vielleicht nicht gut eingestellt. Also, was wollen wir denn? Wir wollen einen Nachweis, dass er, also wir kommen wieder ganz zurück zum Beginn, es sind Arbeitnehmerschutzvorschriften, es geht um die Straßenverkehrssicherheit, es geht um den Wettbewerb. Das sind die drei Dinge, die wir erreichen wollen. Wem in aller Welt ist damit gedient, wenn wir wissen, vor dem Hintergrund dieser sogenannten Schutzzwecke der Norm, was unser Karl-Heinz hier, unser Rentner, vor 4 Tagen gemacht hat? Wen interessiert es? Was hat das für eine Wirkung auf die Straßenverkehrssicherheit, auf den Arbeitnehmerschutz? Null, meines Erachtens.
Ja.
Für uns ist relevant,
jetzt müssen wir wissen,
letztlich die letzten 24 Stunden. Das ist eigentlich der relevante Zeitraum.
Naja, er wird in den letzten 24 Stunden wohl auch mal ausreichend lang geschlafen haben, sich ausgeruht haben.
Mhm.
Müssen wir mal von ausgehen. Die Frage ist, wie würde es jetzt in der Praxis wieder aussehen? Also ich habe mal kurz drüber nachgedacht. Mir ist kein Fall bekannt, wo das beanstandet worden ist. Aber darum geht es ja vielleicht auch gar nicht, ne? Sondern wir müssen ja hergehen und sagen, naja, welchen Zeitraum müsstest du denn jetzt dokumentieren? Was will denn der Gesetzgeber überhaupt? Also wir brauchen wieder eine Antwort vom Gesetzgeber, der ganz klar sagt, so, okay, wenn du einen Nachtrag machen musst oder wenn du eine größere Lücke auf deiner Fahrerkarte hast, kannst du das oder musst du das so und so nachtragen?
Mhm.
Was ist im Grunde ja nicht mehr zumutbar?
Ja. Also aus meiner Sicht ist halt einfach Fakt, und das deckt sich mit dem, was ich in den Unternehmen sehe, dass 25 Tätigkeitswechsel und 5 Tage nicht die Schwelle sind, ab der erst die besondere Aufwendigkeit gegeben ist, sondern für mich ist es im Zweifel deutlich früher. Also gerade wenn einer ganz normal beschäftigt war, eine 40-Stunden-Woche hat, verteilt auf 5 Arbeitstage in der Woche, dann sag ich, wenn der jetzt einen Tag Lücke hatte in seinen Aufzeichnungen, wenn er vielleicht auch 2 Tage Lücke hatte in den Aufzeichnungen, dann ist das ein Zeitraum, wo ich noch d'accord gehe, dass er das hinbekommt, am Fahrtenschreiber zu erfassen. Aber sobald es darüber hinausgeht, finde ich, hat der Unternehmer, weil der bleibt uns ja letztlich nur noch übrig, um die besondere Aufwendigkeit zu definieren. Der Gesetzgeber hat es nicht getan. Wir haben meiner Kenntnis nach keine Urteile, die es getan haben, hier eine Definition zu setzen. Und dann haben wir halt nur noch diese Aussage von Balm von vor knapp 10 Jahren. dass das die Grenze sein soll. Aber wie gesagt, das BalM ist nicht befugt und ist einfach der falsche Adressat, um sich zu sowas zu äußern, meines Erachtens. Dann bleibt aus meiner Sicht nur noch der Unternehmer, um zu definieren, wo ist in meinem Unternehmen, wo ist bei meinen Leuten die Grenze zur besonderen Aufwendigkeit erreicht. Und ja, ich muss es natürlich auch bindifferenzieren in der Beratung. Ja, wenn ich jetzt Situationen habe, wo die immer nur so einen Rentner haben, der dann zwischendurch nichts macht, dann sage ich natürlich auch, ja klar, der drückt dann halt einfach fünfmal okay, hat dann Ruhezeit nachgetragen, da brauchen wir über das Formblatt nicht reden. Aber habe ich Verwaltungsmitarbeiter, Lagermitarbeiter, wo auch immer die tätig sind, habe ich zum Beispiel eine betriebliche Arbeitszeitaufzeichnung. Ja? Stempeln die in den Tagen, wo sie nicht fahren. Dann gibt es doch überhaupt keinen Grund, den zu nötigen, diese Aufzeichnung, die da sowieso schon besteht, nochmal zu duplizieren auf seiner Fahrerkarte. Ja, so ist mein Ansatz. Wenn dann der auf der Straße kontrolliert wird und wenn der Kontrollbeamte sagt, damit habe ich eine Schwierigkeit, dass der mir jetzt nur in Anführungszeichen mehr oder weniger ein Stück Papier hingelegt hat, dann soll er sich eben, und so ist auch die rechtliche Konstruktion nach meiner Wahrnehmung, die Kontrolle der Arbeitstätigkeiten ist Aufgabe in Deutschland der Gewerbeaufsichten, der Aufsichtsbehörden, ist nicht Aufgabe der Straßenkontrollbeamten. Und dann soll er doch bitte eine Kontrollmitteilung an die lokal zuständige Gewerbeaufsicht machen, die dann sagen kann, lieber Unternehmer, wir haben hier euren Karl-Heinz kontrolliert, der konnte uns das nicht detailliert vorlegen. Bitte legt ihr uns doch die betriebliche Arbeitszeitaufzeichnung vor. Und dann steht da drin, ja, der kam morgen um 8, hat um 12 eine Mittagspause gemacht, hat um 16.30 Uhr das Unternehmen wieder verlassen. Ja. Alles fein.
Ja, er hat ja die Stempeluhr, ne?
Genau.
Er muss ja aufzeichnen, in irgendeiner Art und Weise.
Genau. Wir können hier auch nicht leisten, dass wir jetzt für die Zuhörer definieren, wo die besondere Aufwendigkeit beginnt und wo sie dann, ja, oder wo es halt noch nicht besonders aufwendig ist, um so rum zu sagen. Aber mir ist es schon ganz wichtig, einfach aus hygienischen Gesichtspunkten, dass wir mit diesen 25 Tätigkeitswechseln und 5 Tagen mal aufräumen. Weil die haben sich jetzt in vielen Köpfen verankert. Und ja, ich möchte auch mal unsere Trainer zum Beispiel sehen, die hier Fahrerschulungen machen. Sei es jetzt betriebsintern oder dass es irgendwelche Trainer sind bei Schulungsveranstaltern. Mach doch mal die 25 Nachträge. Und mach das mal mit einer gewissen Unregelmäßigkeit. Ja? Also... Und dann stellt sich ja auch wieder die Frage,
wir hatten es ja gerade bei unserem letzten Treffen in Berlin, ich weiß nicht, ob es das letzte Treffen war, das vorletzte Treffen, was ist mit der Landeingabe? Also zum nicht Beispiel. Nur, dass ich jetzt sage, ich habe eine Ruhezeit gemacht, so dann habe ich wieder gearbeitet und dann was weiß ich, sondern dann stellt sich auch die Frage, muss der Mitarbeiter, wenn er diesen Nachtrag durchführt, muss er auch Beginnland und jeweils Endeland eingeben für die Arbeitstage, wo die Karte nicht gesteckt gewesen ist.
Ja.
Die Meinung dazu, erinnere ich mich, waren sehr, sehr unterschiedlich.
Hm?
Ich bin der Meinung, er muss.
Ja, ich habe da halt auch wieder ein Grundsatzproblem, aber ja, mach mal gern weiter.
Ja, aber festgelegt ist es ja nicht.
Nee.
Aber gut, die Frage ist, geht man dann nicht zu tief rein in das Ganze, ne? Und wer achtet dann nachher drauf? Und
ja, aber es ist schon ein Thema. Ja, also,
aber es gehört, ich komme immer wieder zum Schluss und ich sage, es gehört dazu. Es gehört dazu, weil wir müssen den Leuten ja etwas vermitteln.
Ja,
so, und somit gehört es dazu.
Ich sehe hier wieder den Fisch, der vom Kopf her stinkt, weil es muss letztlich Aufgabe übergeordneter Stellen sein, klarzustellen, was möchte ich hier. Der Punkt ist ja der, wir haben eine Sphärentrennung. Ich bin angestellt als Karl-Heinz im Unternehmen und da habe ich eine Lagertätigkeit und eine Verwaltungstätigkeit. Das ist eigentlich meine Hauptleistung. Und für diese Hauptleistung gilt eben das Arbeitszeitgesetz, gegebenenfalls noch eine betriebliche individuelle Vereinbarung, gegebenenfalls ein Tarifvertrag. Da ist erstmal meine Tätigkeit abgegrenzt, ja? Wie viel darf ich arbeiten? Wie viel muss ich Pause machen? Und dann haben wir ein Lex Specialis, eine Sonderregelung, die nennt sich Fahrpersonalrecht. Die baut ja letztlich auf dem Arbeitszeitrecht auf, ist ja nichts anderes als ein besonderes Arbeitszeitrecht. Und wo ist jetzt der Übergang von der einen Sphäre in die andere Sphäre? Und kann ich zum Beispiel, du kannst ja den Extremfall aufmachen, du bist jetzt dieser Verwaltungsmitarbeiter und fährst ein einziges Mal in einem Kalenderjahr ein aufzeichnungspflichtiges Fahrzeug deines Arbeitgebers. Können wir dann ernsthaft behaupten, dass für dieses gesamte Kalenderjahr das Fahrpersonalrecht auch für diese Person gilt?
Ja, wahrscheinlich eher nicht. Ne?
Meiner Meinung nach nein. Auch bei jemandem, wie wir es anders vorhin beschrieben haben, der jeden Montag fährt, dann bin ich der Meinung, an diesem Montag ja. Weil da lenkt er ein aufzeichnungspflichtiges Fahrzeug. Auch wenn wir das definitorisch durchgehen, Artikel 4, Definition des Fahrers etc., da sage ich dann ja ganz klar, am Montag ist er im Fahrpersonalrecht drin. Aber am Dienstag, am Mittwoch und so weiter und so fort ist er nicht im Fahrpersonalrecht drin, weil er seine arbeitsvertragliche Hauptleistung ist eben sein Verwaltungsjob, sein Lagerjob. Warum will der Gesetzgeber die Eingabe des Landes? Er will sie heutzutage vor zwei Hintergründen. Er will wissen, ist es ein entsendeter Mitarbeiter? Hat er eine Kabotage betrieben? Hat er eine Grenze übertreten? Deshalb haben wir eigentlich diese Landeingaben, um das Recht in anderen Formen kontrollierbar zu machen. Früher bei den Taroscheiben haben wir den Ort eingegeben. Ja, das war ja präziser als viele Jahre mit den digitalen Fahrtenschreibern, die dann nur ein Land hinterlegt hatten. Also ich frage mich halt immer für die Sinnhaftigkeit. Ja? Warum sollte er das aufzeichnen? Klar, ich kann jetzt behaupten, jetzt ist er am Montag, fährt er wieder aufzeichnungspflichtig, also möchte ich von ihm sehen, dass er alles abbildet, was in der 165-14 drin steht. Deshalb würde ich dann erwarten, dass er die Nachträge des Landes macht. Dann sind wir aber in der Situation, dass er keinen Nachtrag machen muss, weil es technisch nicht geht beim Großteil der Geräte, oder? Also die VDO-Fahrtenschreiber, wenn ich da jetzt tatsächlich 7 Tage nachtragen würde, da bist du tiefer drin als ich, aber das kann der doch gar nicht, oder?
Ja, wir haben einfach, es ist alles sehr, sehr unklar. Also wir müssen so viele Punkte beachten. Ich frage mich immer, wie soll der Fahrer das alles sich merken?
Ja, und wie gesagt, ich finde, wir müssen immer die Sinnfrage stellen. Wo ist der Sinn darin, dieses oder jenes von ihm zu verlangen? Also gerade diese Fälle, wo jemand nach einem Arbeitsvertrag tätig ist, mit einem normalen Büro, mit einem normalen Lager, mit einem normalen Irgendwas-Job, wo wir davon ausgehen können, dass wir im Regelfall die 8 Stunden, die 8:30 Stunden, vielleicht mal die 10 Stunden erreichen, wo wir geregelte Arbeitszeiten haben in einem gewissen Korridor. Warum müssen wir uns hier ins Höschen machen und meinen, wir müssen jede einzelne Kalenderminute nachgewiesen haben von so einer Person? Das ist einfach unverhältnismäßig aus meiner Sicht. Ja.
Ja.
So, also und das nächste Thema, Entschuldigung, da haben wir es ja erst vor ein paar Wochen davon gehabt. Was heißt denn Nachtrag? Also wie rechtssicher ist denn die Richtigkeit eines manuellen Nachtrages? Das ist ja der nächste Punkt. Also da hat es mir ja auch alles ausgezogen, wo ich da vor Jahren Diskussionen geführt habe hier mit Kontrollbeamten, die mir dann gesagt haben, das ist ja nur dann richtig, wenn er es manuell nachgetragen hat. Wenn er mir eine Papierbescheinigung vorlegt, dann ist es ja keine wahrheitsgemäße Darlegung. Da sage ich, aber er kann doch nachtragen, was er will. Er kann doch sagen, hier, da habe ich 6 Stunden gearbeitet, dabei hat er tatsächlich 9 Stunden gearbeitet. Das ist doch völliger Unfug. Also zu behaupten, nur durch den manuellen Nachtrag auf der Fahrerkarte wäre sichergestellt, dass auch die Realität abgebildet wird. Das ist ja der größte Unfug, den man je gehört hat.
Ja, ne, die Karte ist gesteckt, Zündung macht er aus, Veranstalter springt auf das Symbol Bett, also als Pause wird dokumentiert und er ist am Arbeiten. Wo ist denn jetzt die Richtigkeit?
Genau.
Ne, also das ist ja völliger Blödsinn zu sagen, das ist richtig und das ist falsch. Also, Ja. Also, aber das viel größere Problem, es ist natürlich so, dass ja viele glauben, dass diese Bescheinigung, das EU-Formblatt, gar nicht mehr zulässig ist.
Ganz
also genau. Das höre ich immer wieder. Ja, aber das ist ja gar nicht mehr zulässig.
Genau.
Freunde, müssen wir darüber reden.
Genau.
Also ist es wirklich schon weg oder gibt es das noch? Und wenn ja, in welcher Form gibt es das? Und wer muss es ausfüllen und wie ist es auszufüllen? Und vor allen Dingen haben wir ja auch gerade wieder in der Betriebskontrolle, da ging es um Ausdrucke, nicht? Aber die Bescheinigung, das EU-Formblatt, muss ja auch irgendwann mal im Unternehmen abgelegt werden. Mhm. Auch da haben wir in der Praxis Sachen, wo wir sagen müssen, ja, wo ist denn das, die Bescheinigung? Zeig mir doch mal die Bescheinigung. Ne? Wie bei den Ausdrucken. Die Ausdrucke werden vielleicht gemacht, aber sie werden nicht im Unternehmen hinterlegt. Ne? Also auch da völliges Fehlverhalten. Ja. Also die Frage, ist das EU-Formblatt überhaupt noch rechtens, ja oder nein? Müssen wir ganz klar mit Ja beantworten. Es ist noch rechtens, wenn.
Genau.
Und dann kommen diese beiden Punkte, die du ja eben beschrieben hattest. Ne? Technisch ist es nicht möglich, einen Nachtrag durchzuführen, weil der Fahrtenschreiber zu alt ist. Oder aber die Frage, die wir jetzt die ganze Zeit ja versucht haben zu klären, der Nachtrag ist zu aufwendig.
Ja, so. Also ist toll, dass du es nochmal angesprochen hast, weil ich hätte jetzt was vergessen. Also die jetzt parallel ein bisschen noch die Gesetzestexte offen haben oder die es dann vielleicht nachvollziehen wollen, denen ist jetzt mal empfohlen. Wir gehen jetzt wieder in die 165.14, die EU-Verordnung, und dort in den Artikel 34 in den Absatz 3. Und da gibt es den Unterabsatz 2, beziehungsweise heißt dort, die Mitgliedstaaten dürfen von den Fahrern nicht die Vorlage von Formularen verlangen, mit denen die Tätigkeit der Fahrer, während sie sich nicht im Fahrzeug aufhalten, bescheinigt wird. Das ist der Punkt, den du angesprochen hast gerade, dass diese Formulierung bei sehr vielen Betroffenen, Beteiligten, den Eindruck erweckt hat, dass es verboten sei, ein solches EU-Formblatt, also dieses zugrunde liegende Dokument, auszufüllen und mitzuführen und vorzulegen. Und das ist natürlich gröbster Unfug an der Stelle, aber es ist wie immer unglücklich formuliert, weil wir müssen Folgendes wissen: Wenn wir Rechtsgrundlagen lesen, müssen wir immer genau lesen. Und diese Vorschrift beginnt mit den zwei Worten die Mitgliedstaaten. Also ist es eine Vorschrift, die sich erstmal nur an die Mitgliedstaaten richtet und nicht an den Fahrer und nicht an den Unternehmer. Und dann heißt es ja weiter, dürfen von den Fahrern nicht die Vorlage von Formularen verlangen. Da muss man eben wissen, was ist die Entstehungsgeschichte dieses Absatzes? Und da gab es einzelne Staaten, soweit ich weiß, zum Beispiel die Slowakei, die haben vor vielen, vielen Jahren gesagt, okay, es gibt dieses EU-Formblatt und wir überführen das in unser nationales Recht, gestalten dieses Formblatt in dem Zusammenhang aber etwas um. Haben die Gründe, die da unten angeführt sind, umsortiert und wenn ich es richtig weiß, sogar noch einen weiteren Grund hinzugefügt. Und haben dann gesagt, wenn du in der Slowakei, also wer es besser weiß, möge mich übler Lüge bezichtigen, aber die haben dann eben gesagt, wenn du auf unserem Hoheitsgebiet unterwegs bist über das nationale Recht, dann möchten wir die Vorlage dieses Dokumentes haben und nicht des EU-Formblattes.
Ja.
Und da gibt es auch eine Meinungsäußerung des Juristischen Dienstes der EU-Kommission dazu vom 1. April 2016, dass eben diese Vorschrift genauso zu lesen sei. Also dass es nur um die Vorlage von nationalen individuellen Mustern dieses EU-Formblattes geht. Das ist also der eine Punkt, den wir hier festhalten müssen. Weil zweiter Punkt, durch die EU-Verordnung 165/14 hätte ja dann im Jahr 2014 auch eine Änderung der Kontrollrichtlinie 2006/22 stattfinden müssen, die dort im Artikel 11 Absatz 3 dieses EU-Formblatt beschreibt, beziehungsweise dann über weitere Durchführungsrechtsakte der EU-Kommission, also das sind, glaube ich, wie nennt sich das, Entscheidungen der Kommission, wurde ja dieses Muster tatsächlich in die Welt gesetzt. Dieses tatsächliche Word-Dokument sozusagen wurde ja mit dieser Entscheidung im Jahr 2009, glaube ich, in die Welt gesetzt. Und wenn der Gesetzgeber mit dieser Formulierung hier im Artikel 34 Absatz 3 der 165/2014 dieses Formblatt hätte abschaffen wollen, dann hätte er ja sagen müssen, Artikel 11 Absatz 3, bla bla bla, und Entscheidung so und so der Kommission wird hiermit aufgehoben. Das hat ja alles nie stattgefunden.
Ja.
Ja. Aber jetzt kommen wir zu den ganz aktuellen Entwicklungen, weil dieses Formblatt ist ja in der Diskussion gewesen schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich weiß nicht, wie du das in deiner Auseinandersetzung mit Kontrollbehörden, mit Aufsichtsbehörden, mit Unternehmern erlebt hast, aber diese Meinung, dass das Formblatt nicht mehr gültig wäre oder schon lange abgelöst sei, die hat sich ja als völlig falsch herausgestellt, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall, ja.
Also, was haben wir jetzt gesehen? Das Mobilitätspaket, es war die EU-Richtlinie 2020-1057, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja. Ja, ist richtig.
Die hat zu einer Änderung an der gerade schon angesprochenen Kontrollrichtlinie 2006-22 geführt und dort wurde der Artikel 11 Absatz 3 neu formuliert. Also da stand davor sinngemäß drin, die EU-Kommission wird beauftragt, ein elektronisches und druckfähiges Formblatt zu entwerfen, das verwendet wird. Also es muss verwendet werden, wenn sich der Fahrer, bla bla bla, Urlaub, Krankheit, ausgenommenes Fahrzeug gelenkt hat oder aus anderen Gründen keine Aufzeichnung hatte. So, das war die Altfassung. Mit der Änderung im August 2020 kam dann rein, dass die EU-Kommission beauftragt wird, einen Durchführungsrechtsakt zu entwickeln, der diese Papierbescheinigung ablöst und wo eben drin geregelt ist, wie die Fahrer Aufzeichnungslücken zu dokumentieren haben. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, hieß es für den Zeitraum von einer Woche oder irgend sowas. Richtig, Sascha? Hast du es anders
ja,
im Kopf?
Ich meine auch eine Woche hätte der drin gestanden. Ja.
So, und dieser Durchführungsrechtsakt hätte zum 2. Februar 2022 stehen müssen. Also zum 2. Februar 2022 wurde die Altfassung dieses Artikels durch diese gerade beschriebene Neufassung ersetzt. Und ich habe dann immer mal wieder nachgefragt, sowohl in Bonn, also beim BMV, als auch in Brüssel bei der Kommission, wie es denn jetzt aussieht. Und dann hieß es immer, ja, wir diskutieren da was und
ist in Bearbeitung.
Aber noch nichts. Ja, wann denn? Ja, weiß ich nicht, kann ich Ihnen nicht sagen. Also die EU-Kommission hat mir dann zurückgeschrieben, ja, da diese Entscheidung aus 2009, die das Formblatt ja beschreibt, immer noch Geltung hat, also die ist ja nie aufgelöst worden oder aufgehoben worden, sei es aus Sicht der EU-Kommission vollkommen klar, dass das Verfahren so weiterzulaufen habe, wie eben in der Vergangenheit, sprich im Endeffekt die Altfassung des Artikel 11 Absatz 3 der 2006-22 sollte exerziert werden.
Ja.
Und dann kam, wann war das? Im zweiten Halbjahr 23 gab es dann so einen Entwurf für eine Neuregelung. Und was stand da drin? Weißt du es noch, Sascha, vom Wortlaut her?
Nicht genau, eigentlich, nee. Ja. Aber es blieb beim Entwurf. Das ist der entscheidende Punkt.
Genau, also ich beschreibe es mal oberflächlich. Es hieß, entweder die letzten 6 24-Stunden-Zeiträume müssten nachgewiesen werden. Also ich habe jetzt einen Monat Lücke. Dann müsste ich grundsätzlich die letzten 6 24-Stunden-Zeiträume abbilden über den manuellen Nachtrag oder seit der letzten Wochenruhezeit. So in die Richtung war es formuliert. Ja? Also Situation hätte so sein können, ich habe 4 Wochen keine Aufzeichnung, jetzt ist Montag, ich hatte natürlich Samstag, Sonntag, Wochenende, dann hätte ich mich am Montag ins Fahrzeug gesetzt, hätte Fragezeichen bis Freitagabend, also vor 3 Tagen, Fragezeichen. dann über die nächsten 2,5 Tage Ruhezeit und dann wäre jetzt und dann wird es fertig gewesen.
Weil wir ja wieder dazu nochmal wieder auch was sagen müssen. Du hattest das Fragezeichen angesprochen. Das heißt, ja. Ich habe ja die Möglichkeit, technisch wie ein Fahrtenschreiber, bewusst eine unbekannte Tätigkeit einzugeben.
Ja.
Das wäre ja sogar verpflichtend. Also ich käme ja gar nicht drum rum. Mhm. Die Sache ist nur, dass nicht jeder Fahrtenschreiber, also wenn ich jetzt wieder sage, ich habe alte Fahrtenschreiber, ich glaube, VDO bis 1.3, meine ich, wäre es technisch gar nicht möglich gewesen. Oder konnte er 1.3, das weiß ich jetzt gar nicht, muss ich mal nachsehen. Ja. Aber es ist eben nicht bei allen Fahrtenschreibern möglich. Also genau. Es ist immer noch denkbar, dass wir haben ja noch alles da an Version. Also das ist meine Erfahrung. Wenig, genau. Aber wir haben sie doch. Ja. So, also dass die unbekannte Tätigkeit kann ich nur bei einer bestimmten Version eingeben. Also was macht dann der einen älteren Fahrenschreiber fährt?
Ja,
ne? Der und,
hat grundsätzlich ein Problem an der Stelle.
Der hat Problem.
Mhm.
Ja.
Also kurz noch zu dem
Frage
Entwurf.
Mal zwischendurch.
Ja?
Ich gucke hier so auf die Uhr
und
stelle mir die Frage, wie lange sind wir eigentlich schon dabei?
Wir
und wie lange können wir überhaupt noch?
Wir
und wie lange?
Ewig.
Wie lange hören uns die Leute einfach ja, noch
also
zu?
Haben jetzt anderthalb
Oder
Stunden.
Haben die schon aufgelegt?
Ja, das Thema ist so komplex, dass es gar nicht anders
ja,
geht, als es unendlich
genau,
in die Länge
das,
zu treiben.
Ja, genau, ja, das ist auch der
also
Punkt.
Der geneigte Leser
wie
muss
immer,
halt Pause,
ne?
Der geneigte Zuhörer muss halt Pause machen. Er
ja.
muss ja eine Ruhezeit im Zweifel auch einlegen.
Ja,
also,
hatte dann Zeit genug.
Kurz noch zu dem Entwurf.
Ja.
Der Entwurf ist dann vorgelegt worden gegenüber den Mitgliedstaaten und die Mitgliedstaaten haben gesagt, so geht es nicht, weil wir haben ja, also das war terminiert auf den 31.12.2024, da hätte das Ganze Geltung erlangen sollen. Und genau an dem Datum ist ja auch diese Verlängerung der Mitführpflicht auf 1+56 Tage wahr geworden.
Ja.
Ja? Und das
ja,
war natürlich
ja.
dann für viele Vertreter von den Mitgliedstaaten der Anlass, um zu sagen, nee, also so geht's nicht. Von manchen verlangen wir nur die letzte Woche in Anführungszeichen, vielleicht auch nur die letzten 2-3 Tage, wenn die Wochenruhezeit jetzt noch ganz frisch ist. Und von anderen wollen wir 56 Tage in die Vergangenheit, also so geht's nicht. So,
ja,
das war
genau.
Also der Stand von, ich sag mal, April, Mai 2024. Ablehnung des Entwurfs. Und dann hat man gemacht. Ich weiß nicht, was im Hintergrund gelaufen ist, ob sich überhaupt jemand damit beschäftigt hat, aber der große Gong hat Anfang Juni geschlagen, jetzt also vor einigen Wochen, 6, 8 Wochen. Da kam ein Schreiben der EU-Kommission an die Mitgliedstaaten, dass sich die EU-Kommission nicht in der Lage sieht, diesen Durchführungsrechtsakt zur Ablösung des EU-Formblattes weiter voranzutreiben, beziehungsweise einen neuen Entwurf vorzulegen zur Abstimmung, sondern die verschiedenen geäußerten Schwierigkeiten seien ja einfach da. Deshalb sei das Thema aus Sicht der EU-Kommission mehr oder weniger beerdigt. Da gab es noch irgendwelches
Geschwafel.
Und es ist
auch nicht geplant,
ja,
dieses Thema nochmal neu aufzunehmen. Also das ist mein Kenntnisstand, das ist es überhaupt nicht geplant, ist jetzt sich damit nochmal zu beschäftigen, ne?
Genau, und das, da kamen noch irgendwelche Aussagen von wegen, die Fahrtenschreiberhersteller hätten deutlich gemacht, dass es möglich wäre, durch Zusatzhard- und Software die Nachträge trotzdem irgendwie dann über ein Smartphone zu machen, an den Fahrtenschreiber zu schicken, ist alles das wildeste, dümmste Gelaber, Entschuldigung, aber davon auszugehen, dass sich jemand einen VDO-Link oder diesen Dongle da halt kauft und ein Android 8.0-Handy, damit er noch mit irgendeiner VDO-Driver-App irgendwelche Nachträge da auf sein VDO 1.2a rüberschiebt,
ja,
ist einfach reine Utopie.
Ja.
Also fassen wir es zusammen.
Also letzten Endes ist es so, wir bleiben beim alten EU-Formblatt in
ganz genau
den beschriebenen Situationen, also technisch nicht möglich oder eben zu aufwendig, wobei wir immer noch in Frage stellen müssen, wann ist es zu aufwendig?
Ja.
Dabei bleibt es einfach. Ne?
Genau.
Fahrpersonal, die ein aufzeichnungspflichtiges Fahrzeug führen, sind dazu verpflichtet, einen lückenlosen Nachweis zu führen, entweder auf der Fahrerkarte oder mit dem entsprechenden EU-Formblatt.
Mhm.
Ja,
und einer wilden
Kombination
daraus, ja.
Also und auch eine Kombination daraus.
Genau.
Ja.
Also insbesondere, wenn wir über die letzten 56 Tage reden, kann es ja sein, ich habe für den Zeitraum von vor 7 Wochen bis vor 3 Wochen eben ein Formblatt, bin dann aber die letzten Wochen relativ regelmäßig gefahren, habe deshalb direkte Aufzeichnungen und dazwischen manuelle Nachträge. Ja, also es ist ja alles möglich in dem Zusammenhang.
Was auch wieder die nächste Frage, die sich dann ja stellt, wie ist das überhaupt mit dem Formblatt? Welches Datum bzw. welche Uhrzeit? Datum ist ja klar, aber welche Uhrzeit gebe ich denn überhaupt ein? Ne? Gebe ich also in dem EU-Formblatt dann die Uhrzeit ein, als ich das letzte Mal die Kamera ungefähr ausgenommen habe, weil genau weiß ich es ja vielleicht gar nicht mehr.
Mhm.
Das ist das, was ich in der Praxis immer wieder erlebe. Ne? Dann wird ein Formblatt geschrieben, mit der ungefähren Uhrzeit, wann die Karte rausgenommen worden ist, ist meiner Meinung nach nicht richtig. Für mein Verständnis ist es so, das EU-Formblatt gilt immer, ich sage jetzt mal, von 0 bis 24 Uhr.
Mhm.
Heißt nicht, dass ich dem Fahrer jetzt für jeden Kalendertag eine Bescheinigung gebe, aber das ist für mich der entscheidende Zeitraum. Was bedeutet, dass der Fahrer natürlich in der Praxis auch wieder einen Nachtrag machen muss? Also wir nehmen ihm den Nachtrag nicht ab, nur der Nachtrag muss jetzt anders aussehen.
Genau.
Das heißt also, wenn wir den Fahrer, nehmen wir jetzt mal wieder letzte Woche Montag 17 Uhr und der würde sagen, okay, ich arbeite von letzte Woche Montag bis heute, wo ich wieder fahre am Montag, die Bescheinigung, dann kommt er nicht drum zu, einen Nachtrag machen zu müssen.
Mhm.
Das heißt, für mein Verständnis ist es so, wenn wir sagen, um 17 Uhr hat er die Karte rausgenommen, dann was hast du denn gemacht von 17.01 Uhr bis 23.59 Uhr?
Mhm.
Naja, meinetwegen die Ruhezeit. Mhm. Dann kommt das EU-Formblatt für den kompletten Zeitraum. Und an dem Tag, wo ich die Karte wieder stecke, ist die Frage, was hast du gemacht von 0 Uhr bis zum Einsteckzeitpunkt?
Ja.
Können wir ja auch die Ruhezeit wieder annehmen als einfachste Eingabe.
Genau.
So, und der Zeitraum dazwischen. Ja, da arbeitest du dann mit dem Fragezeichen, wo du also bewusst eine unbekannte Tätigkeit eingibst. Denn du kannst ja keine Ruhezeit eingeben, weil du hast ja anderweitig gearbeitet.
Mhm.
Und du kannst auch keine Arbeitszeit eingeben, weil dann hättest du ja einen unfassbaren Arbeitszeitverstoß.
Ja.
Also auch hier wieder entscheidender Punkt. Wir müssen dem Fahrer vermitteln, wie funktioniert dieser Nachtrag. Und die Bescheinigung nimmt dir den Nachtrag nicht komplett weg.
Ja, und wir müssen ja auch einheitliche Regelungen finden in den Unternehmen, weil wir haben ja dann die Situation, wir haben diesen Rentner, wir haben diesen Verwaltungsmitarbeiter, da läuft es dann so, da läuft es so, der macht das, der macht jenes und das ist ja genau die Quelle für Probleme.
Fehler.
Und also du hast jetzt die Praxis angesprochen, da bin ich ganz bei dir. Also ich vermittle das immer so. Steht ja auch in den Anwendungshinweisen der obersten Behörden des Bundes und der Länder drin, dass wenn wir die Papierbescheinigung verwenden, immer nur von 0 bis 24 Uhr. Sprich, ob ich jetzt 3 Kalendertage, 5, 20 oder 200 abbilde, es findet immer alles auf einem Stück Papier statt. Und dieses Papier deckt dann halt die kompletten Kalendertage zwischen der letzten Fahrt und der heutigen Fahrt ab. Also,
aber was ist mit dem Wochenende?
Durchgängig, immer, also so ist meine Grundhaltung, immer durchgängig, weil ich habe ja die Pflicht, eine betriebliche Arbeitszeitaufzeichnung zu führen, beziehungsweise kann ich jetzt als Straßenkontrollbeamter, das hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet, aus meinem Rechtsempfinden heraus nicht den Anspruch erheben, dass wenn ich heute einen kontrolliere, der ein aufzeichnungspflichtiges Fahrzeug führt, dass er mir en Detail nachweisen muss, was er am Wochenende vor 3 Wochen gemacht hat.
Ja.
Ja, wenn er dort in dem Zwischenzeitraum oder um dieses Wochenende vor 3 Wochen herum keine aufzeichnungspflichtigen Tätigkeiten erbracht hat, sondern irgendwo im Büro rumgelungert ist oder sich im Lager die Zeit vertrieben hat, dann geht mich das in diesem Moment als Straßenkontrollbeamter, als Polizist, als Balm, in Zweifel auch als Zollmitarbeiter, geht mich das nichts an, weil ich keinen Zugriff habe auf diese Information, weil es gesetzlich nicht definiert ist, dass ich diese Information haben muss und im Zweifel dann auch haben darf. Sondern das ist Frage der Gewerbeaufsicht, die ist für die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes zuständig. Also nochmal kurz, in dem Paragraph 20 Fahrpersonalverordnung steht nur drin, wenn a technisch unmöglich oder b besonders aufwendig, der Nachtrag. Dann darauf, ja, das ist schon eine komische Begrifflichkeit, darauf, eigentlich muss da ein Muss stehen, weil das EU-Recht an der Stelle unmissverständlich zumindest war. Der alte Artikel 11 Absatz 3 hat gesagt, es wird eine Bescheinigung verwendet und nicht, es darf eine Bescheinigung verwendet werden. Also, da steht nur drin, ich darf diese Bescheinigung verwenden. Da ist nichts geregelt zu dem, wo beginnt die Bescheinigung, wo endet die Bescheinigung. Deckt sie den gesamten Zeitraum ab oder nur einen Teil davon? Diese Information haben wir nur aus den Anwendungshinweisen der obersten Bundes- und Länderbehörden, wo eben diese 0 bis 24 Uhr drinstehen. Deshalb dieser dreiteilige Nachtrag, Ruhezeit am letzten Fahrtag bis 24 Uhr/23:59 Uhr, dann Fragezeichen Nachtrag für den gesamten Zeitraum der Papierbescheinigung und dann wieder Ruhezeit Nachtrag bis Arbeitsbeginn am heutigen Fahrtag. So. Jetzt gibt es noch die Sonderstimmen, sagen wir es mal so, die sagen, ja, wenn der Fahrer jetzt an diesem heutigen Tage fährt und diese Nachweisführung so gemacht hat und dann in die Kontrolle kommt und dann kommt der Polizeihauptkommissar Meyer und sagt, ja, Sie haben jetzt ja nur eine Tagesruhezeit von 0 Uhr bis 7 Uhr und sind dann um 7.15 Uhr gestartet. Ich untersage Ihnen die Weiterfahrt, weil Sie sind nicht ausgeschlafen. Sie haben nur 7 Stunden Tagesruhezeit dokumentiert.
Mhm.
Was sagst du dem?
Woher wissen Sie das?
Genau. Ja, also es ist, wie gesagt, gesetzlich nicht beschrieben. Wenn jetzt einer sagt, ich möchte diesem Fall im vorauseilenden Gehorsam entgegentreten, dann möge er von mir aus die Papierbescheinigung nicht bis, also ich spreche jetzt immer von heute aus, von meinem heutigen Fahrtag, dann läuft die Bescheinigung nicht bis heute Nacht 24 Uhr, sondern dann läuft die halt nur bis zum Feierabend gestern 16.30 Uhr, 17 Uhr. Und der Fahrer macht dann eben weiterhin diesen dreiteiligen Nachtrag, den wir gerade beschrieben hatten, aber endet dann eben nicht mit dem Fragezeichen heute Nacht um 24 Uhr, sondern endet dann eben gestern um 17 Uhr und trägt dann eine vollständige Tagesruhezeit nach. Aber das ist so Gogolores und das ist so crazy, was wir da diskutieren schon wieder, dass ich mich, ja, man echauffiert sich so schnell an der Stelle, aber ja, das ist mal alle, die es bis hierhin geschafft haben, gehört haben, man kann es natürlich auch anders machen.
Wir dürfen nicht vergessen, das Fahrpersonal muss das auch alles verstehen. Wir reden darüber, weil wir jeden Tag damit in irgendeiner Art und Weise zu tun haben und wir können Zusammenhänge schaffen und wir wissen ungefähr, wo wir gucken müssen. Manchmal ganz genau wissen wir, wo wir gucken müssen, aber es ist Auslegungssache. Wir haben so viele Punkte, die da reinspielen. Das soll alles der Fahrer verstehen.
Ja, ist nicht erwartbar aus meiner Sicht. Also
nein.
Er muss Ladungssicherung können, er muss in Zweifel Gefahrgut, er muss hier Straßenverkehrsrecht, er muss das, er muss da, er muss dort und dann kommen wir hier mit den abgefreaktesten
Themen. Und wenn wir dann
einen
hohen Altersdurchschnitt haben, wir kommen ja eigentlich gar nicht drum rum. Man kann es eigentlich nur falsch machen.
Ja, und man muss halt.
Aber ich glaube, dass es darum auch gar nicht geht. Es geht nicht darum, alles richtig. Das werden wir nie hinkriegen, ist meine Meinung, sage ich immer wieder. Es geht nur darum, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ja. Der muss sich mit dem Thema auseinandersetzen und der Fahrer muss sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich bin auch der Meinung, der Schulungsanbieter müsste sich mal mit dem Thema auseinandersetzen.
Ganz klar.
In der Tiefe, um die Zusammenhänge zu erkennen. Es geht nicht nur um 4,5 Stunden Lenkzeit.
Ja, ich muss halt gerade bei dem Thema der Nachweisführung, ich muss als Unternehmen mein Bemühen zeigen, es nachzuweisen. Ja, und da muss man halt die Kirche im Dorf lassen. Und mein Appell ist einfach an die Unternehmen, die uns hier zuhören, bitte eine betriebliche Arbeitszeitaufzeichnung durchführen. Das kann ich ja auch mit der Hand am Arm auf einem Stück Papier machen, solange uns der Gesetzgeber nichts anderes sagt an der Stelle. Aber dass Arbeitsbeginn, Arbeitsende und die Pausen mit Uhrzeit jeweils da sind, Das kann mir platt ausgedrückt den Arsch retten an der Stelle, weil ich dann einfach darlegen kann, hier unser Karl-Heinz hat von bis gearbeitet, alles im grünen Bereich, alles gut. Es gibt hier nichts zu hinterfragen. Es hat hier keine Straßenverkehrssicherheit, Gefährdung stattgefunden. Sein Arbeitnehmerschutz ist geregelt und auch wettbewerblich ist alles im grünen Bereich. Was wollt ihr mehr? Und dann kann die Behörde nur sagen, vielen Dank fürs Gespräch, Verfahren eingestellt.
Kurze Info dazu noch. Du hattest gesagt, Arbeitszeitaufzeichnung auf einem Stück Papier.
Ja.
Theoretisch möglich. In einem Fall, den ich gerade vor einiger Zeit hatte, ging es auch darum, dass ein Fahrer seine Arbeitszeit zusätzlich auf einem Stück Papier dokumentiert hat.
Mhm.
Und im Nachhinein ging es darum, Überstundengelder anzufordern von seinem ehemaligen Unternehmen. Und dieses Stück Papier, seine Arbeitszeitaufzeichnung, ist vom Arbeitsgericht nicht anerkannt worden.
Also
gut,
wenn ich jetzt
gehen wir
halt,
wieder hin und sagen,
ja.
Da gehen wir wieder hin und sagen, naja, die Stempel des Kraftfahrers ist der Fahrtenschreiber. Aber das nur so zur Info. Also das ist nicht anerkannt worden. Das Gericht wollte also im Grunde eine Aufzeichnung haben, die rechtens ist. Ist für mein Verständnis auch der Fahrtenschreiber, wobei heißt ja nicht, haben wir auch schon darüber gesprochen, dass das, was der Fahrer da eingibt, auch immer passt.
Ja, ich habe jetzt auch diese Bundesarbeitsgerichtsrechtsprechung, die es da vor, wie lange ist es her, 2, 3 Jahre schon gab, die habe ich natürlich nicht vor Augen. Ich sehe nur im 21a Absatz 7, da steht nur drin, der Arbeitgeber hat aufzuzeichnen. Da steht keine Form drin, da steht kein Erfordernis drin. Und deshalb sage ich, wenn ich es nicht anders hinkriege, dann mache ich es halt einfach so, der Fahrer füllt mir ein Stück Papier aus. Und dann ist es so. Und dann, ja, in deinem Einzelfall, aber das ist ja immer unser Problem, die 1000 Einzelfälle, die es dann gibt und die einzelnen Rechtsprechungen vor den einzelnen Amtsgerichten, die dann immer einen sehr starken individuellen Charakter haben. Ja, ist alles fein, aber einfach nur mal die Erinnerung, es geht um Straßenverkehrssicherheit, es geht um Arbeitnehmerschutz und es geht um Wettbewerb. Und vor dem Hintergrund muss ich mir als Unternehmer Gedanken machen, was ist das in meiner Macht Stehende und das Verhältnismäßige, was ich tun kann, um nachher einer Behörde, einem Gericht darzulegen, dass man sich mit dem Thema befasst hat und dass man versucht hat, alles innerhalb der rechtlichen Rahmenbedingungen zu halten. Und dann gehe ich eigentlich beruhigt abends ins Bett.
Ja, das denke ich auch.
So. Also, was wir jetzt nicht gemacht haben, ist das, was wir anfangs angekündigt haben, dass wir noch den Mischverkehr hier behandeln. Dass wir euch erklären, wenn ihr jetzt montags Tageskontrollblätter habt, dienstags mit einem digitalen Fahrtenschreiber unterwegs seid und mittwochs mit einem analogen Fahrtenschreiber, beziehungsweise am Montag der einen Woche mit dem, am Dienstag der folgenden mit dem und am Mittwoch der darauffolgenden mit einem ganz anderen Fahrzeug. Ja? Also wenn große Aufzeichnungslücken wieder entstehen, das versprechen wir an der Stelle, dass wir das nachholen, vielleicht nicht in einer der nächsten Folgen, aber in der weiteren Zukunft, weil diese Fahrzeuge
es
national aller Voraussicht nach weiterhin geben. Wir werden auch in 10 Jahren noch Fahrzeuge haben mit einem analogen Fahrtenschreiber, solange es noch Taroscheiben gibt. Das ziehen wir dann nach. Ansonsten haben wir meines Erachtens das Thema jetzt wirklich erschlagen, wobei wir locker noch mal eine Stunde dranhängen könnten, um noch mal ein paar Detailfälle zu beschreiben.
Das ist ja mal die Gefahr bei diesen ganzen Themen, ne? Und wenn man sind, ich habe das auch immer, wenn ich irgendwo Vorträge halte, ich muss immer sagen, Freunde, es muss hier irgendjemanden geben, der das stoppt. Ja. Denn wenn man da sich erstmal reingearbeitet hat, findet man kein Ende und die Zeit geht so schnell rum und
die Verhältnismäßigkeit.
Den hatten wir heute nicht.
Den
hatten wir heute nicht, der uns gestoppt hat. Deswegen ist es ein bisschen über die normale, reguläre Zeit gekommen. Aber alles
ist
andere
ja auch ein spannendes
dem,
Thema. Und
unbedingt.
Viele haben große Probleme damit. Und deshalb bin ich auch der Überzeugung, dass es angemessen ist, hier 1,5 Stunden, knapp 2 Stunden über das Thema zu sprechen. Weil die Leute in der Praxis brauchen Orientierung und brauchen auch Hintergrundinfos. Und wir haben jetzt nicht jeden einzelnen Aspekt wirklich bis ins Detail ausgebreitet, aber die Grundzüge sind angesprochen worden und die Zusammenhänge. Und ja, zusammenfassend kann man meines Erachtens auch sagen, wir kranken hier wieder an unglaublich miesen Rechtsgrundlagen, die Dinge an der Oberfläche beschreiben, die den grundsätzlichen Willen eines Gesetzgebers vielleicht zum Ausdruck bringen, die den betroffenen Fahrer, den betroffenen Unternehmer, auch den betroffenen Kontrollbeamten aber letztlich wieder vollkommen im Regen stehen lassen, was jetzt die tatsächliche Umsetzung anbelangt. Und unser System, das wir heute dargestellt haben, hat rechtliche Grundlagen, hat Verwaltungspraxis als Grundlage. Es gibt konkrete Dokumente, aus denen man herauslesen kann, was der Bund und die Länder zumindest für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland wollen. Klar, grenzüberschreitend ist immer was anderes. Und da heißt es dann immer ja in Frankreich so und in Polen so. Ja. Und die akzeptieren es grundsätzlich nicht. Und das will keiner sehen. Und das kostet 5.000 Euro. Ja, viel Spaß damit. Keine Ahnung. Ihr habt unten in den Shownotes unsere Kontakt-E-Mail-Adresse. Wenn ihr diesen Bußgeldbescheid über 58.000 Euro habt, dann schickt ihn uns gerne zu. Bis dahin bin ich weiterhin der Überzeugung, man muss sich im Zweifel halt zur Wehr setzen. Und dieses jüngste Schreiben der EU-Kommission, das wir ja hier angedeutet haben, sagt ganz eindeutig, dass das EU-Frauenblatt weiterhin existiert. Und wenn dann der französische Kontrollbeamte in der Region bla 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 meint, nein, das akzeptiere ich nicht, dann wehrt euch doch bitte. Wehrt euch, geht vor Gericht. Wir haben auch Anwälte hier, die wir vermitteln können. Also meldet euch einfach.
Ja, das wäre wichtig zu sagen, denn aus meiner Praxis als Sachverständiger im Bereich Fahrpersonalrecht habe ich auch mit Anwälten zu tun, die in diesem Themenbereich nicht so bewandt sind. Ja. Und deswegen ganz gut die Info, dass wir also Rechtsanwälte haben, die wir dann vermitteln können, die auch im Thema sind. Alles andere macht keinen Sinn. Ja.
Wunderbar. Also,
schon auf die nächste Folge.
Wer es geschafft hat, hat jetzt hoffentlich einen Überblick über das Thema Nachweisführung. Sascha, du hast die letzten Worte.
Ja, also wie gesagt, ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Thema müssen wir mal noch herausfinden, was wir dann nehmen. Aber ansonsten bedanke ich mich bei den Zuhörern. Bedanke mich bei dir. Es war wieder sehr nett.
Ja.
Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Und in diesem Sinne.
Genau. Allen eine gute Zeit und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ciao, ciao.
Alles klar. Bis dann. Tschüss.